Ich könnte jetzt schon wieder heulen und kriege Gänsehaut, weil sie einfach, sie hat gesagt, beim ersten Kind hätte sie sich das nicht getraut. Mhm. Aber sie wusste einfach, was gut für ihr Baby ist, steht für eure Kinder ein.
Was alle Frauen haben, wenn die Schwangerschaft nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Oh Mann, was hätte ich anders machen sollen? Und bin ich da schuld dran? Habe ich irgendwas falsch gemacht oder auf irgendwas nicht aufgepasst oder auf irgendwas nicht geachtet? Das ist natürlich in fast allen Fällen totaler Quatsch und gleichzeitig ein häufiges Thema, ne? Dass Frauen mit Schuldgefühlen oder sich einfach ganz konkret fragen, so, ne, was hätte ich anders machen können? Und das ist bei im Fall einer Frühgeburt gar nichts hättest du anders machen können.
Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidence-based und entertaining. Hebammennähkästchen und Tacheles.
Leichte Muse und Deep Talk.
Und wir sind
Sissi Rasche
und Karin Dannhauer.
So, ein herzliches Hallo. Wir sind wieder im Hebammensalon. Karin sitzt mir gegenüber. Ich freue mich.
Hallo Sissi.
Letzte Woche haben wir ja einfach darüber gesprochen, Karin, was alles so normal ist und dass es alles okay ist. Und
das ist sowieso unser Hebammenstandardsatz, ne? Also das wir hangeln uns systematisch sozusagen in der Schwangerschaft voran und ganz vieles ist immer ganz normal und genau. So. Das ist auch ja
individuell
sowieso und ne, das ist ja auch immer, wenn man das erste Mal schwanger ist, aber auch in der zweiten Schwangerschaft gerade, man erlebt so viele Dinge, die man noch nie erlebt hat einfach. Beim ersten Kind hat man sie noch nie erlebt und beim zweiten, wo man ja oft so denkt, so, hä, das weiß man doch dann ist aber ja vielleicht einfach ganz anders, ne? Das ist ja auch nicht jede Schwangerschaft gleich und dann denkt man weiß, wie es geht und hä, und dann ist es aber ganz komisch, wenn dann doch was neu oder anders ist oder so. Also Fragen gibt es natürlich immer viele und man vergisst auch so viele.
Ich habe gerade wieder eine Schwangere, da ist die letzte Schwangerschaft 6 Jahre her und die rief mich dann gestern total so, Gott, ich habe es einfach vergessen. Und du hast mir vor 2 Wochen gesagt, weil sie meinte, ach, mir geht's so gut und ich habe gesagt, ja, das ist super, dass es dir gut geht, aber meistens fängt die Übelkeit erst so zwischen 7 und 8 an und dann haut es auch oft rein. Nee, und dann so, okay, alles, was du gesagt hast, ist eingetreten so. Ich habe einfach leider alles vergessen, auch dieses Hormonelle. Ich bin so Gefühle hoch und runter und ich so, ja. Ist ja auch gut, wenn der Körper ein bisschen vergisst.
Ja, der Cache wird einfach so ein bisschen geleert, ne? Ja. Also es ist ja auch so verrückt, dass man also an diese körperlichen Erinnerungen kein körperliches Gedächtnis hat. Mhm. Man weiß vielleicht noch, keine Ahnung, dass die Übelkeit echt doll schlimm war und dass man teilweise lieber gestorben wäre. So, aber das ist mehr dann nur noch so theoretisch. Genauso wie viele Frauen ja auch rückblickend über ihre Geburten sagen, das war ein super Brett, aber man kommt ja an dieses Gefühl und an den kräftigen Wehenarbeitsschmerz ja eben auch einfach nicht mehr dran. Das ist ja auch sinnvoll. Der Körper ist ja gnädig. Und die Zeit, die legt dann so eine kuschelige Decke drauf, so ein bisschen. Ich finde es aber auch, also es gilt natürlich auch für die ganz schönen Sachen, ne? Also für die Sachen, wo man irgendwie sagt, oh, lass es mich bitte niemals vergessen, wie sich Kindsbewegungen anfühlen oder wie das erste Schmatzen vom Baby am Busen und so. Das sind ja auch so Sachen, also die ist auch das entgleitet. Lass
mich jetzt gerade traurig.
Ja, voll, ne? Also es ist wehmütig. Immer auch Mama sein, ist auch immer ein bisschen Melancholie und ein bisschen Wehmut.
Und immer Abschied nehmen von so vielen Dingen, ne? Voll, ja. Also ja, nicht nur beim Baby sein, sondern
ja.
Ich befinde mich ja gerade in der, ich fange ja erst an mit Teenager, da bist du ja schon weiter als ich. Und mein Herz blutet gerade so, weil ich einfach merke, okay, das ist jetzt wirklich ein neuer Abschnitt im Leben, dass ich mich jetzt, ich bin wirklich traurig, weil ich jetzt gerade merke, dass mein Sohn, der wird jetzt 13, der ist sehr selbstständig, das war schon immer so, aber jetzt ist so wirklich auch so, ja, ist eine andere Phase, habe ich auch mit meinem Kinderarzt, mit unserem Kinderarzt drüber geredet, so, ja, das ist ganz normal und ich so, und ich habe richtig Herz, also so Liebeskummer habe ich, weil ich merke, ich muss ihn jetzt einfach so, ist es okay, ne? Ja. Und ich mal so ungefähr, sag mir doch mal bitte, dass ich noch ganz wichtig bin. Ich weiß ja das, aber so, das ist so wirklich, oh, ich habe richtig lieb Herzschmerz.
Ja. Und auch da ist es halt, ne, da ist man auch dann ja Erstgebärende sozusagen mit der Pubertät, ne? Das erlebt man dann auch also, ja das erste Mal.
Ihr hört, es wird,
es, ja, es reißt nicht ab. Also wir kürzen das jetzt mal ab. Ja. Wir wollten uns jetzt heute.
So ist der aktuelle Stand. Wir sollen doch jetzt auch mal.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Sagen, wie geht's dir gerade so?
Ja, wie geht's mir gerade so? Ja, ja, ja. Ich habe ja jetzt mein Buch endlich abgegeben, mein Manuskript. Und das war so viel Arbeit, das war unfassbar. Das versteht
man
ja
auch. Das fühlt sich auch noch Wochen danach, das hast du, glaube ich, Anfang Januar abgegeben. Und jetzt auch so, denkt man immer so, ach ja, ich habe mein Buch abgegeben.
Ne? Ja, ja. Ja, das ist einfach auch so was, was man so gar nicht realisiert erstmal, dass es jetzt wirklich geschafft ist, weil. Aber ich will da jetzt auch gar nicht so irgendwie ausholen. Aber es ist halt, wenn man ein Buch schreibt, dann tut man das ja. Also du und ich, wir haben ja Vollzeitjobs. Und dann tut man das halt in jeder freien Minute nach dem Vollzeitjob oder davor oder mittendrin. Also dass ich einfach seit Monaten kein Wochenende mehr habe, keinen Abend mehr habe. Und es fühlt sich jetzt so surreal an, dass ich manchmal so aus Reflex so morgens, oh, die Kinder schlafen noch, vielleicht habe ich noch eine halbe Stunde, zack, den Rechner auf. So, also dass man überhaupt keine, jede Leerstelle wurde sozusagen damit gefüllt. Und das ist...
Du kommst zurück ins Leben so langsam.
Ich komme so langsam zurück ins Leben und man schwört sich ja jedes Mal, nie wieder mache ich das. Nie
ich erinnere wieder. Dich dran.
Nie wieder. Gar nicht, also das Problem ist auch gar nicht, ich schreibe ja total gerne, ich liebe das.
Ich weiß.
Aber dieser Druck, der es dann ist und dieses gleichzeitig eben so viele Sachen machen und einfach merken, der Tag ist einfach zu kurz und das dann irgendwie immer in die Nächte zu stopfen und das ist einfach so anstrengend.
Also Buchschreiben ist ja auch Kreativität sozusagen, dass man also ich glaube, so ein Autor habe ich mal gelesen, die setzen sich wahrscheinlich dann auch so, da haben wir so ganz strukturiert, aber eigentlich muss man ja erstmal sich hinsetzen, dann braucht man erstmal kurz so, bis das so kommt. Und wenn der Fluss so kommt zu schreiben, dann wird man ja meistens schon wieder unterbrochen, weil du ja noch, du hast eine Firma,
ja.
Du hast Mitarbeiter, du hast Kinder. So, und das ist so das Problem. Also wenn man jetzt einfach nur sagen kann, ich habe jetzt wirklich mal ein halbes Jahr, wo ich eigentlich nichts machen muss, also gerade dieser Mental Load, dann wäre es, glaube ich, einfacher. Aber das macht man ja nie, also das hast du ja nebenbei gemacht, ne?
Genau, und dieses Nebenbei ist eben das Anstrengende. Ja. Ich liebe es, mich in Themen zu vertiefen und die aufzuschreiben. Das hat mir auch großartigen Spaß gemacht. Und es ist ein sehr, sehr, sehr super Buch, natürlich. aber das vielleicht auch noch. Das ist ja eine Neuauflage von Gute Hoffnung. Mhm. Und die alte gibt es natürlich noch. Und das fragen immer ganz viele, wann kommt die denn und lohnt sich das, darauf zu warten und so. Das dauert alles noch ein bisschen. Und das alte Buch ist deshalb nicht schlecht. Es ist sogar auch eben sehr anders. Ich glaube, das habe ich aber auch schon mal erzählt. Ein paar Sachen werden auch rigoros rausgestrichen. Ich erzähle jetzt noch nicht, welche genau. Aber
ihr könnt beide haben.
Na, beide muss man jetzt nicht. Aber man kann auch noch, mit einem total guten Gefühl, dass die Gute Hoffnung alte Auflage ist ja auch regelmäßig überarbeitet worden. Sachen, die irgendwie nicht mehr up to date sind oder so, das ist ja in jedem Nachdruck wird das ja dann immer neu gemacht. So, aber genau, das zur Frage, geht es mir gerade, ich bin gerade ganz
Zen.
So merke so, dass es so langsam innerhalb von Tagen und Wochen fällt es so von mir ab.
Schön.
Und ich freue mich sehr, dass das hat jetzt auch lange gedauert, fast 2 Jahre dran gearbeitet, ja.
Wow, herzlichen Glückwunsch.
Das ist das Letzte, haben wir zusammen geschrieben.
Genau, wir feiern dann, ich freue mich schon, wenn wir das
hier... Du organisierst wieder die Book Release.
Ich organisiere eine Party für Karin, so gerne.
Sissi kann das ja so gut. Also unser Hebammen-Salon Book Release, das war ja epic.
Ja.
Das war wirklich ja super. Ich genau.
Das machen wir nochmal.
So Party Queen.
Ja, so, also wir durften aber heute ein bisschen reden. Jetzt müssen wir anfangen, Karin. Also jetzt,
ja.
Genau, jetzt müssen wir ein bisschen reinhauen. Wir haben ja letzte Woche sozusagen alles, was normal und individuell ist. Und wir haben gedacht, es ist immer mal wieder vorgekommen, auch schon in der ersten Staffel, im ersten Hebammen-Salon. Aber wir wollten uns heute nochmal ganz bewusst auch dem Thema Frühgeburt, weil dazu kamen auch immer super viele Nachrichten. Ja. Ne? Weil das ist einfach ein riesengroßes Thema. Ich habe heute Zahlen, Karin. Jedes elfte Kind in Deutschland ist eine Frühgeburt.
Ja,
das hört sich jetzt erstmal viel an. aber das muss man auch immer unterteilen, weil es gibt ja unterschiedliche Formen von Frühgeburt. Das können wir vielleicht gleich am Anfang hier so machen, dass man einfach so versteht, wie die Einordnung da ist, weil ich finde, jedes 11. Kind hört sich doch relativ viel an. Aber das sind natürlich auch Babys, die in der 36. Schwangerschaftswoche geboren werden. Das ist auch eine Frühgeburt, weil alles, was unter der 37 plus 0 Schwangerschaftswoche geboren wird, ist sozusagen Definition eine Frühgeburt. Und dann gibt es natürlich Einteilung, extreme Frühgeburten. Und das ist natürlich ein spätes Frühchen, was auch nicht immer, sozusagen, wo man immer denkt, so okay, ja 36, aber die haben auch manchmal...
Genau, also man neigt ja dann manchmal zu sagen, so ja, die sind dann ja fertig, wachsen können ja auch draußen. Ja. Also jeder Reifungstag intrauterin ist ja letztlich so gedacht, ne, von der Natur, was auch immer man darunter versteht. Und gleichzeitig ist es eben genauso, wie du sagst, dass es natürlich auch eine fast lineare Kurve ist, dass man sagt, die Komplikationen oder die Art und Weise, wie ein Baby dann vielleicht noch medizinische Unterstützung braucht, die sinkt natürlich rapide, wenn man dann in die, ne, die frühen Frühchen und die späten Frühchen das jetzt mal so unterteilt, dann gibt es eben auch noch die ganz, ganz frühen Frühchen, so ne 23., 24. Woche. Das ist natürlich was vollkommen anderes als ein Kind, was irgendwie 36 plus 4 gerade noch ein Frühchen ist. Das sind einfach medizinisch gesehen Welten. Und deshalb ist Frühchen eben nicht Frühchen. Und es ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Ja, auch zum Beispiel, warum ist das Baby zu früh geboren worden? Ne? Also wenn zum Beispiel eine Infektion der Mutter, also dass die Eihäute oder die Plazenta oder das Fruchtwasser eine Infektion hatte, sowas gibt es, da können wir vielleicht gleich noch ein paar Sätze dazu sagen, dann ist ja das Baby, kommt auch sozusagen mit erhöhten Entzündungswerten auf die Welt und hat auch dann andere Startbedingungen, als wenn man jetzt, keine Ahnung, vorzeitigen Blasensprung 36 plus 4, Kind ist gut gewachsen, reif und so, dann ist auch der auslösende Faktor natürlich was, was das Baby sozusagen auch dann in die Wiege gelegt bekommt und was mehr oder weniger ein medizinisches Thema dann nochmal sein kann. Ne? Bei einer Infektion zum Beispiel braucht ein Kind dann gleich ein Antibiotikum, wenn es dann auf die Welt kommt. Und das sind eben dann auch schon große, große Unterschiede. Und genau, hattest du da auch noch mal eine Zahl zu von den frühen Frühchen?
Also wenn du wir sagst, hatten noch mal eine Einteilung gemacht, vielleicht einmal ganz kurz. Also wir hatten jetzt 33. bis 37. Woche, das sind halt, von denen wir gerade gesprochen haben, den späten Frühchen. Kann ich nachher auch noch mal ein paar Fallbeispiele erzählen. Hatte ich letztes Jahr 3, wo ich auch einfach auch wirklich eine Atemunterstützung brauchten, aber das können wir nochmal. Dann haben wir so 28. bis 31. Woche und alles, was darunter fällt, sind, also unter der 28. Woche, sind die extremen Frühchen und das sind circa 8000 Kinder in Deutschland im Jahr.
Bei 800.000, die geboren werden, ne? Sind also dann wirklich weniger. Aber es ist also so, es ist ein Thema. So, ne? Also
auf jeden Fall.
Frühgeburtlichkeit ist auch tatsächlich damit sozusagen so die häufigste Schwangerschaftskomplikation. So, ne? Kann man das irgendwie vielleicht auch beschreiben. Also Schwangerschaftsdiabetes auch in einer ähnlichen Höhe. Präeklampsie ein bisschen weniger, aber das sind alles so zwischen 5 und 10% aller Kinder, die irgendwie dann auch, wo man in der Schwangerschaft auch was mitbringt. So.
Ja, genau. Und ich finde immer so die goldenen, also wo es einem so ein bisschen so, wenn man die 30 dann gerade, wenn ihr schon vielleicht jetzt hört ihr die Folge auch und habt sozusagen Frühgeburtsbestrebung und hört das jetzt vielleicht so und das ist man wirklich, da ist man ja mit jedem Tag, den man zählt.
Ja.
Und wenn man so die 30 so
geschafft
die 3 davor stehen hat, dann ist immer schon so, oh Gott, ne? Also dann geht natürlich jeder Tag wieder so, aber so die, wenn er 30 plus 1, dann ist man schon mal so, wow.
Ja, man hangelt sich da von Woche zu Woche und also ich weiß noch, als ich anfing, Hebamme zu sein, ist 30 Jahre her, da hat man immer gesagt, so ab der 28. Woche ist dann, also so, ne, dann ist einfach auch die Gefahr an wirklich schweren Komplikationen, dass euer Baby tatsächlich bleibende Folgen hinterlässt, oder dass es sogar stirbt. Mhm. Das ist super selten. Das muss man einfach auch heutzutage einfach wissen. Ne? Das ist einfach,
also steigt ja mit jedem Tag diese Lebenswahrscheinlichkeit. Dass, so, und ich glaube, so bei 23. Schwangerschaftswochen, ich will jetzt hier heute nicht sagen, dass ich hier die Zahlenfrau bin, aber das habe ich gelesen, 10% Überlebenschance und mit jedem Tag dann. Ne? Also wenn du dann bei 28 bist, dann weißt du schon so, okay.
Ja. Und da hat sich unfassbar viel getan. Einfach auch
und
in
es gibt immer
Jahren,
diese Wunder natürlich.
Ja, Genau, also 23. Woche ist aber einfach auch verdammt früh. Ne? Das ist so die Hälfte der Schwangerschaft so ungefähr.
Ach Gott.
Und die sind einfach ja winzig klein und so. Das ist schon, genau. Und also das finde ich eben auch so diese Sorge, ne? Wenn, also meistens ist es so, dass Frühgeburten, die fallen nicht vom Himmel. Ne? Also es ist höchst selten so, dass man eine super akute Situation hat, heute noch alles super, morgen ist das Baby geboren. Es gibt alles immer, aber oft kündigen sich eben diese Frühgeburten mit, was man dann mit drohender Frühgeburt beschreibt. Das ist eine Mischung aus vorzeitigen Wehen einmal, also die Gebärmutter, die eben Wehen macht, obwohl sie es noch nicht soll, und einer Zervixinsuffizienz. So nennt man das, wenn eben der Gebärmutterhals, also der Muttermund, der die Gebärmutter eben schön verschließt und der sich eben erst eigentlich in der 40. Woche dann langsam geburtsbereit macht und sich öffnen soll, dass der Verschlussmechanismus, die Zervix, dass die anfängt weich zu werden und dass so sozusagen so dieses
Halte-Moment, ne?
Dann eben nicht mehr so stabil ist und sich die Zervix verkürzt. Mhm. Also das würde man eben dann auch sehen im Ultraschall, spüren bei einer vaginalen Untersuchung. Deshalb schaut man da auch drauf. So, also ne, das ist auch ein Bestandteil der Vorsorge. Man muss natürlich nicht in jeder Vorsorge den Gebärmutterhals mit dem Ultraschall ausmessen oder eine Frau vaginal untersuchen. Wenn eine Frau aber Symptome zeigt oder besondere Risikofaktoren vorliegen, macht man das eben schon, um da auch nichts zu verpassen. Mhm. So, die meisten Frauen haben aber eben dann auch deutlich spürbare Vorzeichen. Aber das habe ich, jetzt habe ich auch eine Zahl.
Ja, komm, Zahlen hat sie.
70% aller Frauen, die vorzeitig Wehen haben oder echte Frühgeburtsbestrebungen mit einer Zervixinsuffizienz, bleiben trotzdem bis zum Termin schwanger. Ne? Mhm. Also selbst wenn jetzt irgendwie das Thema drohende Frühgeburt,
70%.
Das klingt ja.
Cool.
Genau, also die Zahlen sind sich da natürlich nicht so ganz einig und dann gibt es immer, was ist die Definition von drohender Frühgeburt und zu welchem Zeitpunkt und so weiter. Aber
hat man ja auch oft so bei Frauen so um die 30., 32. Woche so, dann sind die beim Arzt, dann haben die eine verkürzte Zervix und dann wird erstmal hier so und dann dann wird alles ruhiger gemacht und dann gehen diese Frauen dann über den Termin.
Ja, ja, das kennen wir auch alle. Also man weiß es ja eben auch.
Ich meine, ist ja gut, dass
in
man
dem
dann
Moment, diesen, wo eine Frau das erste Mal davon berichtet, dass sie immer einen harten Bauch hat, ist das ja meistens keine drohende Frühgeburt, sondern einfach eine kontraktile Gebärmutter. Ja. Das ist sehr typabhängig. Es gibt so einen Typ Frau, Sissi und ich. Sissi guckt mich gleich schon so an, dass ich weiß genau, was ich meine. Die haben einfach so, was man so.
Grundspannung.
Ne, so eine Grundspannung und das ist auch so ein Typ Frau, wo man auch irgendwie, da ist meistens wenig Speck zwischen Gebärmutter und Haut, wo man einfach merkt, da ist einfach immer
schön,
so ein knackiger Uterus. So. Und der hat einfach
man hat einfach nur den Uterus in der Hand.
So, genau.
Nur Haut
und solche Frauen, die erzählen manchmal schon in der 16. Woche, dass der immer mal kontrahiert und ganz hart wird und so. Und dann gibt es eben Frauen, die, also, ne, wo man einfach auch anders hinguckt. Also immer wenn Frauen, deshalb fragen wir euch ja immer in den Vorsorgen, wie geht es euch und was spürt ihr so und gibt es irgendwas Neues oder irgendwas Ungewohntes oder irgendwas, was euch beunruhigt, dass man das einmal bespricht und sich genau erzählen lässt. Und das ist aber häufig eben nur ein Mehr an Schwangerschaftskontraktionen, ne? Das eben zu unterscheiden, sind die Muttermunds wirksam, weil darauf kommt es an. Ne? Also man hat auch in den letzten Jahren viel mehr verstanden über diesen Mechanismus, warum Frühgeburten entstehen. Man hat lange gedacht, na, da muss man die Gebärmutter ruhig stellen und dann bleibt das Kind drin. Und also das kenne ich auch noch und du auch noch, wo teilweise mit Medikamenten, die man heute in dieser Form auch gar nicht mehr gibt, wirklich über Wochen
lang die Frauen
diese Langzeit-Tokolysen, also Tokolyse heißt venenhemmendes Medikament, meistens als Infusion angegeben in solchen Situationen, das hat man teilweise über Wochen gemacht. Und man hat eben, also die Studienlage war dann eben nicht, also ne, so ist das ja immer in der Medizin, man macht Dinge, weil man sie für richtig hält. Und nach einer gewissen Anzahl von Jahren blickt man auf Dinge zurück und hinterfragt das ja permanent.
Ja, auch ich würde nur sagen, jetzt noch gar nicht so, ne, wenn wir zwar ausführen, du sagst, du bist 30 Jahre Hebamme, ich so fast 16, dass also ich würde jetzt sagen, vor 10 Jahren einfach noch, dass einfach Tokolysen noch ein Thema war und dass die Frauen einfach wochenlang und jetzt hat man einfach von der Studienlage, sieht man einfach, dass das keine große Wirksamkeit hat. Und natürlich ist ja dann auch immer noch die Thrombosegefahr. Ne? Ja. Die Frauen haben wirklich über Wochen dieses Medikament gegeben. Heutzutage gibt man ja eine Tokolyse, also dieses, wie Karin es eben schon erklärt hat, dieses webende, hemmende Medikament, eher sozusagen nur, wenn es jetzt wirklich eine akute Frühgeburt ist. Und da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und das Baby soll noch die Lungenreife bekommen. Das ist eine Spritze, die man gibt, damit, wenn man jetzt weiß, dass das Baby einfach in den nächsten Tagen kommen wird. Und ihr wisst ja, dass die Lungen, das ist ja mit das wichtigste Organ bei der Frühgeburt auch, die unreif sind, sondern dass sie erst so ab der 34. Woche richtig ausgebildet sind. Und wenn halt das Baby kommt, dass man halt die Lungenreife gibt, um diesen Prozess dieser Lungenreife im Bauch zu beschleunigen durch Cortison. Und wenn ich jetzt merke, da kommt eine Frau in die Klinik und die hat halt irgendwie Wehen und der Muttermund ist, oh, wie ich jetzt rede, ich hier so norddeutsch, der Muttermund ist schon wirklich weit geöffnet, dass man der natürlich
Muttermund.
Versucht, der Muttermund, dann versucht man natürlich diese Lungenreife wenigstens eine Spritze noch durchzukriegen, ja. Und versucht dann halt
Zeit zu gewinnen,
ja. Und macht dann so eine 48-Stunden-Tokolyse. Ja, aber ansonsten hat man die Station nicht mehr so voll. Also ich meine, wir beide arbeiten nicht mehr als Hebamme im Krankenhaus, aber sonst war es ja immer so, da musstest du aus dem Kreis ja immer noch die Frauen eigentlich besuchen.
10.000 CTGs am Tag schreiben.
10.000 CTGs, ja. Und damit, da lagen dann wirklich in der Klinik, ich habe auch ein Level-1-Zentrum gelernt, da lagen dann halt wirklich echt immer 10 Frauen mit ihren, wir hatten immer so einen grünen Koffer, hatten die da so. Ja. Und dann waren da die Tokolysen und die haben da echt über Wochen gelegen. Ja. Ne? Ja. Und das ist ja sozusagen von der Evidenz überhaupt nicht mehr. Es gibt bestimmt noch Häuser, wo vielleicht auch ein etwas älterer Geburtshelfer oder Geburtshelferin da an der, die immer noch sagen, oh, das hat gut funktioniert, das machen wir jetzt immer noch so, ne? Aber
ja, die haben einfach auch Nebenwirkungen, ne? Also ja. Diese Beta-Sympathikum-Medika, die sind einfach Herz-Kreislauf wirksam, ganz ordentlich.
Ja, krass, ja.
Das merken Frauen auch, die werden dann tarik, also kriegen dann so einen schnellen Herzschlag und so, man wird so zittrig und das ist einfach auf Dauer nicht gut, ne? Mhm. Also es gab dann einfach schon, also wenn man große Zahlen sieht, dann sieht man eben auch schon Nebenwirkungen, die dann für die einzelne Frau sehr selten sind, aber in Summe dann einfach schon was ausmacht und deshalb hat man die mehr oder weniger, also evidence-based sind die abgeschafft, ja. Diese Langzeit-Tokolysen. Genau, kann, wie Sissi schon sagt, einem immer noch hier und da begegnen. Und überhaupt, also der eigentlich wesentliche Faktor, den du eben gesagt hast, finde ich nochmal wichtig, dass man überhaupt die Hospitalisierung von den Frauen mit Frühgeburtsbestrebungen, also dass man eben nicht, ne, also weil wir damit jetzt so gleich eingestiegen sind, so nach dem Motto, oh Gott, wenn ich jetzt mal ein paar mehr Kontraktionen habe oder einen weichen Gebärmutterhals, dann komme ich gleich ins Krankenhaus und es droht
aber
die Frühgeburt.
Aber darf ich da gleich noch was zu sagen?
Sondern, dass die Frauen zu Hause bleiben und dass man einfach mit verschiedenen anderen Dingen eben schaut, die Situation zu entlasten. Also die Frauen werden krankgeschrieben natürlich oder ihr geht ins Beschäftigungsverbot. Aber ihr sollt euch eben nicht ins Bett legen. Also strenge Bettruhe hat man ja früher dann eben auch gemacht, so nach dem Motto, schön in die Waagerecht, damit das Kind nicht unten rausplumpst. Na, also im Sinne von Schwerkraft so, wegnehmen ne? Und so. Ja, genau, Beckenhochlagerung. Also es ist in bestimmten Sachen, also jetzt, wir müssen jetzt hier überhaupt keine fancy Ausnahmen, wo irgendwie ne, Fruchtblasenprolaps oder bla bla. Also es gibt schon Sachen, wo das in super selten immer angezeigt ist. Aber üblicherweise sagt man einfach, die Frau soll sich schonen. Also sprich, die soll nicht mehr arbeiten gehen. Aber ihr dürft natürlich auch einen kleinen Spaziergang machen und zu Hause irgendwie rumpuzzeln. Ihr sollt halt auch als Signal an die Außenwelt
genau.
Ist das. Ich kann auch 1500 Teile Ravensburger puzzeln. Aber ihr sollt einfach euch schonen und dann werdet ihr meistens auch merken, dass sich die Gebärmutter beruhigt. Manchmal ist es ja auch einfach ein Signal des Körpers, hier mal im Halblagen, du bist schwanger. Dass man da dann einfach irgendwie der Körper einem dann den Wink im Zaunfall gibt und man dann tunlichst einfach auch drauf hört und dann beruhigt es sich eben auch wieder. Das ist absolut üblich und davon auszugehen, wenn wir vorhin nochmal die 70% aller Frauen, wo das Kind natürlich dann bis zum Termin drin bleibt, gar nichts ist. Man weiß es nur zu dem Zeitpunkt, wo man die ersten Symptome hat, weiß man eben nicht, in welche Richtung es geht. Ist es jetzt eine echte Frühgeburtsbestrebung oder ist das einfach nur ein bisschen unruhiger Bauch, bisschen Stress, noch umgezogen, Jobwechsel, was weiß ich, also irgendwas ist immer, womit man das dann vielleicht auch in Zusammenhang bringen kann.
Ich wollte gerade noch mal drauf eingehen, du hattest gerade so zum Erkennen, also merke ich das jetzt mit den Kontraktionen und so, dass da noch mal ein wichtiger Punkt, wir hatten ja auch in der ersten Kinderwunschstaffel sozusagen über Schleim geredet, der ist natürlich da auch relevant ne, bei ihr, also höre ich auf meinen Körper, also euer Ausfluss ist auch immer ein Zeichen, dass man den auch in der Schwangerschaft beobachten sollte, der eigentlich immer gute Zeichen gibt, auch was, ne, wir wissen, dass Infektionen einen großen Teil der der Frühgeburtlichkeit hervorrufen. Und da ist auch immer so, wirklich kurz so, ne, der sollte halt klar und weißlich sein. Aber wenn der sich irgendwie verändert oder komisch riecht, das ist auch mal ein Zeichen, da lieber auch einmal zu viel zum Arzt gehen. Wir haben auch immer wieder hier schon im Hebammensalon das Mikrobiom behandelt. Ne? Das vaginale Mikrobiom ist da, weiß man jetzt viel mehr, also auch noch als vor 10 Jahren, dass man weiß, wie wichtig das ist und das sozusagen,
ja,
dass man
da sogar den Fokus zentral tatsächlich. Ja. Ne? Also wenn man sich fragt, also haben wir ja eingangs gesagt, man hat ganz viel rumgerätselt und erstmal gedacht, ah, wir machen die Gebärmutter ruhig, dann passiert da nichts mehr. Aber man weiß, dass die Prozesse an der Cervix im Gebärmutterhals, diese reifenden Prozesse, die dann später in Woche 36, 37, 38 so langsam anfangen dürfen, aber eben noch nicht in Woche 20 plus. Mhm. Und dass man sich da natürlich auch immer schon fragt, warum ist das so bei einigen Frauen? Und wir gehen jetzt hier nicht auf super komplexe Details ein, aber es geht mal wieder da um diese sogenannte Prostaglandinsynthese. Also Prostaglandin ist das Hormon, was am Termin an eurem Gebärmutterhals wirkt und wirken soll, um den weich zu machen. So. Und es scheint so ein bisschen so zu sein, dass eine Infektion sozusagen diese innere Uhr, die man so hat, triggert. Also Prostaglandine sind eben auch Entzündungsmediatoren und die können durch eine Dysbiose, das muss noch nicht mal eine richtige Infektion sein, so wie Sissi das eben beschrieben hat, die man dann merkt. Eigentlich. So, ne? Also wenn was komisch riecht oder juckt oder brennt oder irgendwie sowas, also eine typische bakterielle Vaginose heißt das dann, die man dann merken könnte. Aber das Tückische ist tatsächlich, dass schon leichte Verschiebungen im Mikrobiom, also die so leicht nicht sind, aber die man von außen eben nicht merkt. Also die vollkommen asymptomatisch sind. Und da hat man in den letzten 10 Jahren oder so wirklich intensiv geforscht. Und man hat tatsächlich auch so, gibt ganz spannende Studien dazu, wo man ganz früh in der Schwangerschaft, 8. Woche, 10. Woche, also wirklich ganz früh, einfach einen Abstrich gemacht hat bei ein paar hundert Frauen. Mhm. Und einfach nur geguckt hat, weil jedes vaginale Mikrobiom ist ja quasi wie ein Fingerabdruck eben auch individuell. Und es gibt bestimmte Bakterien, die sind da immer drin als Signaturkeime einer gesunden Vaginalflora. Das ist tatsächlich auch ethnisch unterschiedlich. In Nordeuropa hat man andere Flora als in Afrika und in Asien und so. Das ist also, darf auch unterschiedlich sein, aber es gibt ein paar Signaturkeime, die möglichst nicht fehlen sollten. Und es gibt ein paar, wo man weiß, die sind nicht so wirklich schlimm. Das sind keine klassischen Krankheitserreger wie was weiß ich, Streptokokken der Gruppe A oder sowas oder auch von mir aus B. Die dürfen da sein, aber die guten Lactobacillen, die die Wasserstoffperoxid produzieren, die sollten trotzdem in der Überzahl sein.
Die brauchen wir.
Und man hat ja lange schon auch das vermutet. Also seit den 70er, 80er Jahren hat man ja dann den pH-Test eingeführt, den vaginalen pH-Test, um da schon mal so grob zu wissen, also wenn bestimmte Bakterien da am Werk sind, dann verschiebt sich der pH, dass ihr eben keinen ordentlich sauren pH mehr habt, weil Wasserstoffperoxid eine Säure ist, sondern dass das ins Alkalische sich verschiebt. Aber man weiß mittlerweile, dass der pH-Wert nicht so gut geeignet ist, um wirklich das Mikrobiom gut zu definieren. Das ist so ein Grobfilter, sagen wir mal so.
Ja, grob und auch, glaube ich, in der Anwendung dann auch manchmal
einfach billig, einfach kann man zu Hause.
Genau, aber dann halt auch manchmal halt nicht so genau. Und das ist dann, also deshalb ist eigentlich der Ausfluss schon auch ein ganz gutes, wenn man jetzt sich nicht auf teure pH-Handschuhe, da ist natürlich auch eine ganze Industrie entstanden, dass man da einfach ganz gut guckt. Aber ich finde es so spannend, weil wir da schon so oft in den letzten 2 Jahren drüber geredet haben. Und ich hatte jetzt auch gerade wieder eine Frau, die es in der ersten Schwangerschaft hatte. Und ich wusste ja, dass diese Problematik da ist. Und wir haben so.
Das ist im Übrigen das höchste Risiko für eine Frühgeburt, haben die Frauen, die schon mal eine Frühgeburt hatten. Mhm. Und das zeigt auch so eine individuelle, also es gibt auch eine genetische Komponente, so ein Enzymdefekt, ahnt man da irgendwie, also irgendwas Superkomplexes. Aber dann hat man gleich, ne, wenn du so sagst, du hast eine Patientin, da ist gleich schon ein Lämpchen an.
Genau, ich hatte ein Lämpchen an, ich habe sie bei der ersten Schwangerschaft nicht betreut, sondern sie hatte sich jetzt bei mir für eine Hausgeburt angemeldet. Und da sind wir alles durchgegangen. Letztendlich hat sie auch das erste Kind dann nicht als Frühgeburt, aber es war richtig. Also die hatte wirklich eine super starke Cervixinsuffizienz. Und da habe ich gesagt, okay, das gucken wir uns gar nicht lange an. Da war auf jeden Fall auch eine Disbalance. Gleich angefangen, sozusagen das Mikrobiom zu stärken, schon in der Frühschwangerschaft. Dann waren wir so ein bisschen, dann haben wir das noch ein bisschen optimiert, noch stärker darauf gegangen. Danke deinen tollen Produkten auch natürlich wieder. Und sind jetzt echt super durchgekommen und aber gleich drauf eingegangen. Ne? Also da in der Anamnese einfach geguckt und gar nicht erst warten, bis es sozusagen, ich habe gedacht, nee, lass uns das gleich starten, lass uns das stärken. Du hast einfach diese, du hast einfach diesen Risikofaktor da. Und dann hatten wir kurz den Punkt, das war dann aber auch wieder so ein bisschen so der Stress. Also einmal kurz das Zeichen so selbstständig, wie das so manchmal ist. Und wenn man eh schon anfällig dafür ist, dann wirklich einfach wirklich richtig runtergefahren, das Mikrobiom gestärkt und sind da jetzt wirklich gut durchgekommen und haben sie hat reif geboren, so wie sie es vorgestellt hatten. Super. Super. Also ne, man sieht wieder so.
Ja, und das ist eben auch individuelle Hebammenbetreuung natürlich, ne, dass sowas dann nicht hinten runterfällt und dass man an diese kleinen Zeitdings denkt. Also im Prinzip ist das die beste und auch viel mehr an Prophylaxe kann man auch nicht machen, aber das ist eine sehr gute. Also ich weiß gar nicht, habe ich den Satz eben zu Ende erzählt mit den Studien, wo man die Mikrobiota von den Frauen untersucht hat nach diesen Keimen. Mhm. Und 8 von 9 Frühgeburten konnte man in der 8. bis 10. Woche, zu dem Zeitpunkt, wo dieser Abstrich genommen wurde, vorhersagen. Also die haben einen Vaginalstatus erhoben von den Frauen und haben eben gesehen, welche besonders gut waren, voll in Balance, viele H2O2, also Wasserstoffperoxid produzierende Lactobacillen da drin, Topflora. Und die, wo man gesagt hat, ja, ist jetzt keine Infektion, aber eine Dysbiose und nicht ganz so viele von den richtig guten Lactobacillen da drin. Und man konnte tatsächlich prognostisch anhand dieser ganz frühen Mikrobiombestimmung des Vaginalen, also so ein richtig kompletter Vaginalstatus, so nennt man das, hat tatsächlich eine hohe prognostische Aussage. Und das fand ich super spannend.
Das ist richtig spannend.
Also
und haben Sie dann angefangen in dieser Studie sozusagen gleich zu die Frauen, wo Sie es vorhersagen konnten, dass Sie die wirklich auch behandelt haben?
Also in dem Moment, also sowas geht heute zum Beispiel schon nicht mehr durch eine Ethikkommission. Ne? Also du kannst ja nicht, wenn du was weißt, dass das schon mal nicht so gut ist, die Frauen sozusagen da sehenden Auges ins Risiko für eine Frühgeburt reinrasseln lassen. So, das ist eine Studie, die bestimmt 15 Jahre alt ist und durch das mehr an Wissen von dem, was man über das Mikrobiom weiß und eben auch anwendet, gibt es natürlich, also das ist so die erste Studie gewesen, wo man gesagt hat, so hui, das ist ja doch viel aussagekräftiger, als wir dachten. In Wien gab es dann auch noch eine große, ich will jetzt hier nicht immer die Studiennerdin irgendwie sein, aber in Wien gab es auch eine weitere und seitdem wird auch von den österreichischen Krankenkassen, ich weiß nicht, ob bei allen Frauen, aber viel grundlegender als hier, so ein kompletter Vaginalstatus. Ja. Das ist eben was anderes als der Abstrich, den eure Frauenärztin sonst macht. Den nennt man Nativabstrich. Das ist auch schon okay. Dann nimmt die einen Nativabstrich, guckt das direkt unter dem Mikroskop an. Und da kann man auch zum Beispiel sehen, ob bestimmte Marker, Leukozyten zum Beispiel, steigen an, wenn da eine Infektion ist oder so. Mhm. Aber man sieht eben nicht, welche Lactobacillen. Lactobacillen sehen unter dem Mikroskop alle gleich aus. Und was der Vaginalstatus macht, mit einer spezialisierten Untersuchung über die DNA der Bakterien tatsächlich die Untergruppen der Lactobacillen rauszufinden. Und das ist keine Kassenleistung in Deutschland. Das ist eine Igelleistung, so nennt man das ja.
Und das kannst du aber auch nicht bei jeder Gynäkologin machen, weil du brauchst ein spezielles Labor.
Genau, die muss eben mit einem speziellen Labor kooperieren. Das tun vielleicht, was schätzt du, Sissi, wie viele?
Keine Ahnung.
10%, I don't know. Hebammen auch, also natürlich können auch Hebammen so einen Abstrich abnehmen. Die müssen aber eben mit so einem spezialisierten Labor zusammenarbeiten. Vor 10 Jahren war das noch total fancy. Ich glaube, dass auch das mittlerweile gar nicht mehr
easy.
So. Ne? Also es heißt dann einfach Vaginalstatus, kostet 100 € oder sowas. Und bei einem Risiko, also zum Beispiel bei deiner Frau mit der Frühgeburt.
Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, es tut mir leid.
Ich sabbel die ganze Zeit auch, bitte.
Da sieht man so, wir haben, das ist eine IG-Leistung. Und es ist ja auch wieder, ne, also da schließen wir natürlich eine Gruppe von Frauen aus. Das ist natürlich die Frage, kannst du dir das leisten, für 100 € einen Abstrich zu machen? Und es ist natürlich irgendwie, wenn man weiß, die Studienlage ist dazu da, dass es dann wieder erstmal 10 Jahre dauert, bis man sagt, okay, wir nehmen jetzt diese 100 € als Kassenleistung auf. Ne? Ja. Also es ist einfach schon wieder so diese, ja, Zweiklassenmedizin, die dann da entsteht. Das halt, wir wissen einfach so viel, da haben wir uns auch schon so oft überlegt, wenn wir jetzt über die Nährstoffanalyse, ist es genau das gleiche Thema.
Ja, und da ist ja schon
ein ähnliches Thema.
Ja, also das Geld, also nur mit der ganz klassischen Schere von Zweiklassenmedizin, aber ich finde auch schon vorher, also ne, wenn Frauen sowas wissen und sowas gezielt nachfragen, weil sie, was weiß ich, einen akademischen Hintergrund haben und dicke Bücher lesen und viele Podcasts hören oder so. Aber in der 10 Minuten Kassenmedizin findet ja noch nicht mal diese Wissensvermittlung, kann ja auch gar nicht. So, aber dann
deshalb
ist
habt ihr ja uns. Deshalb erzählen wir euch das hier. Also
ja,
könnt ihr uns
also
gerne
es ist einfach so, das ist, ne, du oder du wirst nicht muttersprachlich Deutsch gelesen. Ja. Da wird plötzlich irgendwie nur noch laut in den Dreiwortsätzen mit dir geredet, so als sei es so ein bisschen dumm. So, oder würdest du es nicht verstehen, akustisch oder was auch immer, weil einfach dann jegliche Aufklärung, wenn man da irgendwas jetzt vom differenzierten vaginalen Mikrobiom da irgendwie in der fremden Sprache, natürlich ist es komplizierter und schwieriger für auch für die medizinische Struktur, aber da fallen einfach so viele Leute durchs Raster, ne? Frauen, die einfach das nicht wissen, sich nicht selber, das ist ja keine Hohlschuld, dass man, woher soll man wissen, was man alles nicht weiß und was man noch wissen müsste. Und Hebammenbetreuung haben wir auch schon immer wieder irgendwie, das ne, ihr bemüht euch in der 6. Woche um eine Hebamme, findet aber halt keine, die euch in der Schwangerschaft in dieser Weise dann begleitet und so.
Ich sage nur wieder mein holistisches Zentrum.
Ja.
Okay. Ich hoffe, ihr seid nicht erst heute angestiegen, aber ich wünsche mir noch so sehr einfach dieses Krankenhaus, was einfach so diese Kompetenzen halt hat, dass genau sowas ist. Und wenn wir heute auch auf frühgeburtlich jetzt noch mehr eingehen und auch wenn das Kind dann als Frühgeburt geboren ist, wie halt einfach die Umstände sein müssen, damit ihr und euer Baby einfach und eure restliche Familie gut betreut ist. Ne? Wir wissen das halt alles. Wir wissen, was gut ist. Es gibt Studien dazu, die das belegen.
Ja.
Aber es hapert leider immer noch an der Umsetzung und das ist halt einfach... Immer,
genau.
Das ist einfach so wie in vielen Berufen, das geht den Lehrern nicht anders, den Pädagogen, ob es in Kinderkita ist, in der Schule, die wissen auch, wie gutes Lernen funktioniert, aber wir haben immer noch nicht die Rahmenbedingungen dazu und das macht einen auch als Hebamme, also uns als Hebamme irgendwie immer so, ja, wir wissen ja, wie es geht und wir können es aber nicht umsetzen und wenn man dann irgendwie so, ne, ich betreue eine Handvoll an Frauen, ich freue mich, dass ich denen dann einen guten Start ermöglichen kann, aber wir sagen ja immer so, das sind ja auch keine Rocket Science, das könnte man ja bei viel mehr Frauen machen,
ja,
dass man sie...
Genau. Also und es gibt zum Glück ja ganz viele tolle Kolleginnen da draußen, die alle großartige Arbeit leisten.
Ich meine das gar nicht wegen unseren Kollegen, ich meine einfach diese ganzen Rahmenbedingungen.
Ja, die Rahmenbedingungen, haben, ne? Genau, die sich sozusagen den Popo abarbeiten und um einfach all das auch im weitesten Sinne zu gewährleisten. Genau, aber wenn man sich fragt, kann ich irgendwas Prophylaktisches tun, um mein Risiko für eine Frühgeburt zu senken, gibt es da eben nicht so viel. Das Mikrobiom stärken ist immer eine super Idee. Früher hat man den Frauen immer auch noch tonnenweise Magnesium gegeben. Das macht man jetzt auch immer mal noch, so nach dem Motto, die Gebärmutter ist einfach auch ein Muskel, die viel Magnesium verbraucht. Es schadet nichts, aber es hat jetzt keine besondere Evidenz, dass die Frühgeburtlichkeit durch eine Tokolyse mit Magnesium, hat man früher nämlich auch IV gegeben und kombiniert. Kann man aber machen, ist auch, glaube ich, noch gängig. Ne? Wenn eine Frau mehr Kontraktion hat, kriegt die immer auch noch Magnesium. Das ist auch dann gut.
Und Progesteron.
Und Progesteron, wenn das also, wirklich als Medikament, genau, das ist dann so, die, also wenn wir bei den prophylaktischen Maßnahmen, was ihr selber tun könnt für euch.
Ach so, ja,
ne?
Genau.
Und dann, wenn man jetzt feststellt, okay, es ist tatsächlich eine Zervixinsuffizienz und da gibt es auch, das erzählen wir hier jetzt nicht im Podcast, wenn eure Frauenärztin euch sagt, wie viel Millimeter eure Zervix lang ist und es ist für diese Schwangerschaftswoche zu kurz, dann ist die Therapie der Wahl heutzutage
Progesteron.
Progesteron, genau.
Genau, also das ist auch also wird dann vaginal eingeführt, ne?
Genau,
so 200 Milligramm. Und
Weichkapseln.
Ja. Oral ist umstritten und ist nicht evidenzbasiert, das wird nicht gemacht. Und ja, also auch das ist wieder so individuell.
Mhm.
Man guckt da ganz genau. Also man muss halt einfach bei Frühgeburtlichkeit immer genau gucken, was ist jetzt hier das erste Mittel, was wir halt machen.
Also zwischen der 20. und 30. Woche hat das eigentlich eine ziemlich gute Evidenz und wird auch mittlerweile.
Bis zur 34. Woche geben die das immer noch.
Genau, es kommt dann immer drauf an, ne? Wie stagniert das oder ne? Manchmal ist es ja auch bei den Frühgeburtlichkeiten oder den Sorgen, die man sich macht, dann ist nach 4 Wochen alles wieder gut. Ne? Dann war das irgendwie so eine vulnerable, kritische Phase und das passt man ja dann auch immer an, natürlich, ne? Dass man irgendwie sagt, okay, jetzt stagniert es, die Frau berichtet nicht mehr von vorzeitigen Wehen, dass man dann das Progesteron dann auch irgendwann ausschleicht. Früher hat man das auch gegeben bei Frauen zur Prophylaxe für eine Fehlgeburt, also viel früher in der Schwangerschaft, sowas, was ich 6. Woche.
Das wird so immer noch
Blutung.
Gemacht.
Ja, ist aber nicht evidence-based.
Wird aber gemacht.
Ja, echt? Ah, okay. Begegnet mir gar nicht mehr so viel. Es ist eher dann immer so die Frauen, die so verzweifelt sind. Aber dieses jetzt gar nichts machen ist so schlecht auszuhalten. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man das noch macht, obwohl es eben nicht evident ist, um irgendwas zu machen, so, weil es eben auch letztlich nicht schadet.
Für den Kopf.
Und für den Kopf einfach, dass man sagt, so ein bisschen Gelbkörperunterstützung und so. Genau, aber die richtig guten Zahlen, also es ist auch wirklich belegt, ist eine gute, sinnvolle Maßnahme zwischen der 20. und 30. Woche vaginales Progesteron. Mhm. Das ist das, was man therapeutisch macht. Und der Rest ist dann abwarten und sich von Woche zu Woche hangeln, wie Sissi das eben schon gesagt hat.
Ja. Vielleicht können wir nochmal kurz sagen, irgendwie, wir haben jetzt viel schon drüber gesprochen, aber nochmal so trotzdem noch ein paar Ursachen für Frühgebürtigkeit. Gibt ja unterschiedliche, einmal vom Kind und von der Mutter. Mhm. Grunderkrankungen sind natürlich auch immer ein Thema, ne? Also wenn jetzt eine Mutter einen Bluthochdruck hat, ne, und der überhaupt gar nicht, dass man den nicht eingestellt kriegt und der wird einfach, schießt weiter durch die Decke, ist das natürlich auch immer ein Grund, eine Schwangerschaft früher beenden zu müssen, ne? Das sind natürlich mütterliche Erkrankungen.
Ah, dass man sozusagen, okay.
Dass das Kind
Vorwehen auslöst, sondern dass man sozusagen eine
Schwangerschaft beendet.
Eine iatrogene Frühgeburt, also das heißt, der Arzt entscheidet oder die Ärztin, das muss jetzt leider eine Frühgeburt werden, weil die Grunderkrankung so schwerwiegend ist, dass man die Schwangerschaft nicht mehr länger halten kann, zum Beispiel.
Also ich hatte letztes Jahr auch eine Frühgeburt, die durch die Mutter initiiert war, weil einfach so schwere Grunderkrankungen waren, das ist einfach gar kein Ausweg. Und dann war das Kind irgendwie 34. Woche und dann haben wir einfach entschieden, das muss jetzt geholt werden, weil man dann auch entscheidet, so okay.
Ich weiß, wie du meinst.
Dass es einfach nicht weiterging und dann, also das kann natürlich auch sein. Dann haben wir noch, klar, es gibt natürlich auch immer, wenn man von den Müttern ausgeht, ne, körperlicher Grundzustand, ne, wie geht's denen? Das hat natürlich auch immer eine.
Wobei da die Evolution ja echt erstaunlich ist, ne? Unter den widrigsten Bedingungen, irgendwie Hunger, Krieg, sonst was. Also es gibt ja an allen Ecken und Enden der Welt, wo es brennt, wo man sich immer noch wundert, geht das Leben irgendwie dann auch in der Weise weiter, dass einfach die Fortpflanzung irgendwie hinhaut und die Frauen, obwohl sie solche Entbehrungen erleiden müssen. Tatsächlich die Biologie entscheidet, Schwangerschaft ist so ein hochrangiges Ding. Krass, da gucken wir irgendwie, dass das hinhaut. Ne? Ja. Das ist schon verrückt. Ja.
Was haben wir noch?
Vielleicht ist das auch Zeit für unsere Rubrik Mythos.
Mythos, ja genau, stimmt. Aber genau, also ich habe jetzt hier nochmal, häufigster Grund haben wir ja schon genannt, sind einfach Infektionen.
Genau, also inflammatorische Geschehen an der Zervix, ohne dass es eine Infektion als solche sein muss, die man nachweist und mit einem Antibiotikum behandeln kann zum Beispiel. Also das ist auch nochmal wichtig, ne? Wenn man immer denkt, Infektion, aha, haut man ein Antibiotikum drauf. Das ist oft sinnvoll, aber in diesem Fall tatsächlich nicht effektiv. Hat man auch alles versucht, auch mit irgendwelchen Desinfizierungsmaßnahmen, vaginale Zäpfchen mit irgendwie Chlorhexidin oder was auch immer, funktioniert leider nicht. Man weiß, also es ist einfach wirklich ein Prozess. Das ist auch noch ein Punkt. Omega-3 scheint auch diese inflammatorischen Prozesse so ein bisschen eindämmen zu können. Das sind alles aber so kleine Mini-Puzzlesteine.
Also das heißt, man erhöht dann die Dosis, oder?
Also Omega-3 ist ja eine essentielle Fettsäure, die man immer essen und trinken oder zu sich nehmen sollte und die ja bestimmte Effekte hat im Körper. Wofür ist die wichtig? Mhm. Und das antiinflammatorische Geschehen, also Entzündung zu bekämpfen.
Erkältung und so.
Erkältung, super. Aber vor allen Dingen auch eben so diese Silent Inflammation im Darm. Also es ist für die Darmschleimhaut, dass die da nicht so ein Herd ist, der da so inflammatorische Signale immer dem Körper sendet. Aber auch da gibt es mittlerweile Zahlen zu. Das ist dann nicht therapeutisch gemessen. Also dafür reicht dann die Zeit mal wieder nicht. Also wenn man schon vorzeitig Wehen hat, kann man nicht einfach Omega-3 nehmen und dann gehen die vorzeitigen Wehen oder die Cervixinsuffizienz weg. Umgekehrt aber Frauen mit einem guten Omega-3-Index, also es wird im Blut in den Membranen von den roten Blutkörperchen gemessen, die haben deutlich niedrigeres Risiko, eine Frühgeburt zu haben. So, ne? Also es gibt schon eine gut gepflegte, genährte Schwangerschaft. So, ne? Das ist das ja, was wir sehr Hebammenarbeit ist in reinster Form.
Genau, das hätten wir vielleicht nochmal in der ersten Staffel nochmal sagen. Also nehmt euer Omega-3, es ist wirklich wichtig. Und wenn man jetzt das hört in der Mitte der Staffel, dann könnt ihr es immer noch nehmen, ist auf jeden Fall wichtig. Wo waren wir jetzt? Du warst beim Mythos. Wir wollten hier in die Rubrik, wir wollten ordentlich arbeiten heute. Wir gehen in unsere Rubrik. Aber eine Sache müssen wir, um jetzt unsere Gründe für Frühgeburten abzuarbeiten und dann weiterzugehen, ne? Wir müssen uns ja auch nach unserem Wissen nach Plan halten. So, und Karen hat ja wirklich sich gut hier an unserer Aufteilung, neulich hat uns ja auch einer geschrieben, muss ich jetzt erzählen, ne? Ja. Also es ist ja dann doch durcheinander. Und dann habe ich gesagt, ja, wir sind ja keine Vorlesestunde hier. Ne? Also wer den Hebammsalon hört, der kauft ja auch den Charme.
Ach so, weil wir am Anfang gesagt haben, jetzt ab jetzt sind wir voll sortiert und bleiben beim Thema.
Nein, weil so Strukturierung. Und dann denke ich mir manchmal so, okay, ja. It's your choice.
Ja.
Listen or not.
Wir kriegen so viele nette Nachrichten. Natürlich sind auch immer mal welche dabei, wo man irgendwie denkt, ja, dann hörst halt nicht. Ja. Klar, also, aber das, also ihr wisst, was ihr mit uns kriegt und Sissi und ich sitzen hier und machen zwischendurch mal einen kurzen Plauderausflug hier nur dahin. Wir haben ja kein Skript. Also wie Sissi gerade schon gesagt hat, wenn ihr eine Vorlesestunde wollt,
Es gibt bestimmt so Podcasts, wo man das genau runtergrillt. Aber ich finde es die Scham, dass wir hier mit uns einander austauschen. Ich natürlich mich immer freue, welche Studie Karin schon wieder gelesen hat.
Wir können das ja auch nur so. Also das ist ja irgendwie, wer hier beim Salon kauft, kriegt Hebammsalon sozusagen. ich glaube, da müssen wir uns gar nicht rechtfertigen. Dass wir irgendwie
Rubrik Mythos.
Rubrik Mythos.
Wir wollen aufräumen.
Aufgeräumt. Aufklärung über Mythen und Vorurteile.
Du fängst an.
Auch immer so ein Punkt, ne, was alle Frauen haben, wenn die Schwangerschaft nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Oh Mann, was hätte ich anders machen sollen? Und bin ich da schuld dran? Habe ich irgendwas falsch gemacht oder auf irgendwas nicht aufgepasst oder auf irgendwas nicht geachtet? Das ist natürlich in fast allen Fällen totaler Quatsch und gleichzeitig ein häufiges Thema, ne, dass Frauen mit Schuldgefühlen oder sich einfach ganz konkret fragen, so, ne, was hätte ich anders machen können? Und das ist im Fall einer Frühgeburt gar nichts hättest du anders machen können. Das ist einfach, es gibt schicksalshafte Dinge, die einem widerfahren und das ist dann weder gerecht noch in irgendeiner Weise vorhersehbar, welche Frauen es vorher betrifft. Sodass das immer natürlich auch gemein ist, dass es ausgerechnet dich erwischt. Aber du hast nichts falsch gemacht.
Und du bist nicht schuld.
Du bist nicht schuld. So. Das ist einfach super wichtig, da diese Last irgendwie von den Schultern zu nehmen. Oft trauen Frauen sich noch nicht mal zu fragen. Und dann kommt das so im Nebensatz so und dann ist man total froh, dass man darüber spricht, dass man das auch echt nochmal...
Hätte ich was besser machen können oder was weiß ich?
Ne, dass man das denen echt nochmal nehmen kann, diese Sorge und dieses Gefühl, weil man sich dann auch vielleicht schämt für irgendwas oder dann habe ich mich doch zu doll mit meinem Mann gestritten oder war ich doch zu wild beim Yoga oder irgendwie so. Also man hat ja dann einfach nur so... Gedanken.
Und ja, man sucht halt immer nach der Frage, warum und nach der Ursache. Und wichtig ist, das ist unsere Rubrik, ihr seid nicht schuld. Mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen.
Werbung.
Karin und ich, wir lieben ja praktische und auch hochwertige Produkte für unsere Mütter und Familien. Und manchmal sind es ja wirklich so die ganz kleinen Dinge, die den Unterschied machen, wo man erstmal denkt, so, das ist egal, aber im täglichen Gebrauch und gerade in der Stillzeit super wertvoll sind. Und dazu gehören einfach die Stilleinlagen von Lansino. Die sind nämlich wirklich super praktisch.
Ja, weil sie nämlich ultra dünn und so natürlich geformt sind, sodass man eigentlich vergisst, dass man überhaupt welche trägt. Mal abgesehen davon, dass sie einfach total bequem sind. Und eins darf man auch nicht vergessen, dafür sind sie ja schließlich da. Die haben einen super saugfähigen Kern, der die Flüssigkeit schnell einschließt, sodass da weder tagsüber noch nachts irgendetwas nass wird.
Ja, also wirklich dieser Vorteil. Und ich habe wirklich schon mit meinen Frauen viele Sachen getestet. Sie sind so dünn. Und das ist einfach richtig angenehm, dass man das nicht so sieht. Und das Schöne ist, sie haben halt auch so an der Außenseite so einen Fixierstreifen, zwei. Und dann kannst du die einfach festkleben und dann kann nichts verrutschen. Und das ist am Anfang einfach total wichtig. Und sie sind sehr, sehr weich, was auch viele als sehr angenehm empfinden und atmungsaktiv. Also man schwitzt nicht und ganz wichtig, eure Haut bleibt trocken und natürlich euer Pulli oder eure Bluse auch.
Und natürlich sind die auch dermatologisch getestet und auch für sensible Haut geeignet.
Ach ja, ich sag's ja. Es sind einfach die kleinen Dinge, die nachher wirklich, wo man sich vorher gar nicht vorstellen kann, dass das relevant sein kann, die so viel ausmachen. Und da ist es wichtig, auf hochwertige Produkte zurückzugreifen, die man einfach nicht bemerkt und dass ihr nichts verrutscht. Und ich finde es auch, dass man nichts sieht. Mich hat das immer so genervt, wenn man schon von vornherein sieht, dass man irgendwie...
Wie so zwei Topflappen.
zwei Topflappen da drin hat. Also.
Ja, kratzen nicht, rutschen nicht, laufen nicht aus. Sehr gut, so soll's. Also guckt gerne mal in unsere Shownotes, denn da findet ihr wie immer den passenden Link, mit dem ihr direkt bei den Stilleinlagen von Lansino landet.
Werbung Ende.
So. Nun haben wir nun die Diagnose, dass wir Frühgeburtsbestrebungen haben. Und da können wir jetzt nochmal so ein bisschen drauf eingehen, was man denn da machen kann. Haben wir ja schon auch. Aber es gibt natürlich auch so ein paar Therapieformen oder Prävention. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt auch gesagt haben, man hat das vielleicht schon in der Anamnese, dann wissen wir, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man wieder zu einer Frühgeburt, was man machen kann. Und ich glaube, da sollten wir nochmal so ein bisschen so auf die paar Dinge eingehen, das, was wir einmal kurz erklärt haben. Ne? Also ich meine jetzt so, Karin, sowas an Zecklage, Pessar und so weiter, ja, dass wir da einfach nochmal medikamentöse Sachen sind wir, genau, glaube ich, einfach durch. Ne?
Also wenn es zu Hause mit all diesen Prophylaxen sich zeigt, es ist wirklich eine drohende Frühgeburt, dann macht man Dinge. Und wenn es eher die Cervixinsuffizienz ist, wir hatten über die Venenhemmung schon gesprochen, dass man eben da heutzutage mit Medikamenten nicht auf Dauer versucht, die Gebärmutter ruhig zu stellen, wann man das macht mit der Lungenreifung, da kommen wir gleich noch zu. Wenn es sich eher um eine Cervixinsuffizienz handelt, das heißt, der Gebärmutterhals wird kürzer und kürzer und weicher und man möchte da irgendwie mechanisch was tun, kann man das machen. Also es ist eher dann so diese, ne, diese das Progesteron, diese hormonelle Sache, die hatten wir eben schon besprochen.
Genau, die können wir einfach abhaken.
So, ne, die stabilisiert einfach auch, also die dreht so ein bisschen die, was ich eben so gesagt habe, diese Uhr, die nachher am Termin erst die Prostaglandine wirken lässt. Das Progesteron dreht diese Uhr so ein bisschen wieder auf die richtige Schwangerschaftswoche zurück. Ne? So, dass man dem Körper sagt, Moment mal, das ist überhaupt nicht an der Zeit. Dafür ist das Progesteron da.
Ja, also hemmt einfach die Aktivität der Gebärmutter sozusagen.
Genau, wirkt direkt an den Gebärmutterzellen, an den Cervixzellen, wirkt auch kontraktionsvermindernd, also macht auf verschiedenen Ebenen, macht das eine schwangerschaftsstabilisierende Sache so. Und wenn man aber mechanisch merkt, oh, der Gebärmutterhals außerhalb dieser antiinflammatorischen Dinge mit dem Mikrobiom, mit dem Omega-3, was wir eben besprochen haben, gibt es eben mechanische Dinge, die man tun kann. Und das sind dann eben, früher hat man eine Zerklage häufig gemacht.
Ja, habe ich ja auch nochmal heute Morgen mit meinem Chef telefoniert, nochmal so ein bisschen so wagen, weil das ist ja
wirklich. Also Zerklage heißt, dass der Muttermund richtig zugenäht wird, ja, sozusagen. Ne? Dass man mit einem Faden, also mit einer Narkose natürlich, einer kleinen, kurzen.
Aua.
Den Gebärmutterhals, also geht ganz schnell, ne? Dauert ja 3 Minuten oder 5. Aber dass man den wirklich richtig zunäht.
Ja. Und da habe ich mit ihm nochmal drüber gesprochen, weil ich nochmal so ein bisschen so, weißt du, das sind ja auch so Sachen, das ist ja nicht so, wo du täglich, ne, das hast du in der Ausbildung gelernt, habe ich irgendwie gefühlt in meinen 16 Jahren 3-mal gehabt, eine Zerklage, so, also früher noch häufiger als jetzt. Und dann wollte ich nochmal wissen, so.
Macht man das noch?
Ja, macht man das noch? Und auch so, ja, ne, Definition, klar, so nochmal so sein Gefühl dafür haben. Also er meint dann zu mir, ne, dass so die Cervix halt unter 2
Zentimeter,
genau, dankeschön, sein sollte. Und auch, sagt er auch schon, wenn eine Vorgeschichte da ist, ne, also wenn da irgendwie eine Vorgeschichte oder auch vielleicht eine Frühgeburt, also und so um circa um die 20. Woche, so, das ist so. Und davor haben wir nochmal drüber gesprochen, was aber im europäischen oder im weltweiten Vergleich ist, was irgendwie in Deutschland nur ist, dieser totale Muttermundsverschluss, ne, das ist nochmal, dass das hier auch in Berlin sozusagen, meinte er, nur Köln macht, ne? Weil das einfach im Internet, er meinte so zu mir, ja, macht ihr das in Deutschland immer noch? Also das ist wirklich so, da gibt es halt noch so ein paar, also gibt es wahrscheinlich noch, ich habe jetzt für Berlin gesprochen, aber dass es wahrscheinlich noch ein paar in Deutschland gibt, dass man dann halt wirklich dass man so ein Stück da, ja, Muttermund so wie so wegmacht und dass es dann richtig zumacht,
ja,
damit keine Bakterien, ja, also keine, ne, dass es nicht, genau, zur Infektion kommt.
Also, ne, dass man genau also so eine richtige kleine Wunde schafft sozusagen, ja, damit die zusammenwächst.
Damit das zusammenwächst.
Also totaler Muttermundsverschluss.
Totaler Muttermundsverschluss.
So heißt das, ne, in der Medizin.
Da zieht sich bei mir auch, muss ich dir ganz ehrlich sagen, alles zusammen. Und dass er natürlich dann auch zunäht. Und das ist natürlich, was man in der frühen Woche macht. Aber das ist wirklich was ganz, ganz Seltenes, was also, wie gesagt, im Ausland gar nicht gemacht wird. Ja. Und was halt manchmal nur noch.
Ja, man muss das auch einfach medizinhistorisch sehen. Es ist halt immer noch nicht vollständig verstanden, was da genau passiert und was dann da wirkt. Und dass eine Frau, die vielleicht schon 2 Frühgeburten hatte und vielleicht haben die Babys das nicht überlebt und so. Also natürlich ist das ein unglaublicher Leidensdruck auch für die Medizin, sich für dieses Problem, ja, was zu überlegen. Und jetzt von dem mechanistischen Weltbild im Sinne von, da ist ein weicher Muttermund, der geht auf, den wollen wir aber zuhaben, dann macht man das chirurgisch. Ja. Das ist ja ein Ansatz.
Und Studienlage ist schlecht, ne? Oder abgebrochen, also zu dem totalen Verschluss jetzt.
Genau, so. Also man hat das früher, ne, die Idee, also man, ich kenne wirklich noch Zerklagen, also als ich in der Ausbildung war, ich glaube, der Chef da an der Klinik, wo ich gelernt habe, war auch irgendwie so ein Zerklage-Fan, da lagen immer
aber jetzt meine ich meine jetzt den wirklichen totalen Verschluss, weil das ist ja wirklich so, Zerklage gibt das.
Hab schon verstanden,
auch,
ne? Also ich würde das jetzt trotzdem nochmal zusammenfassen als chirurgische Maßnahmen sozusagen. Und dass die auch heutzutage zum Beispiel durch die Progesterontherapie und durch die bessere Vorsorge auch weniger notwendig geworden sind. Man hat heute einfach ein bisschen bessere oder frühzeitigere Dinge, die da wirken. Aber geben gibt es immer noch, nur dass ihr es einfach mal gehört habt.
Ist dann in Anbetracht auf die Geburt auch nicht easy, weil wenn du jetzt zum Beispiel einen totalen Muttermundverschluss hast, das heißt, du hast einfach ein Gewebe, was vernarbt dann auch ist, weil du hast ja eine Wunde geschaffen, um es zuzumachen. Und ich hatte das einmal und das war so schwierig, also diese Eröffnungsphase.
Na klar, Narbengewebe geht dann einfach nicht so gut auf.
Na, das Narbengewebe ist.
Also man zieht den Faden meistens in der 36. Woche, zieht man den wieder raus.
Ja.
So, wenn man dann eben sagt, so jetzt darf es ja dann kommen und damit eben der Faden nicht länger als notwendig dann da ist. Ja, und dann wartet man ab, was passiert.
Ja, und es ging einfach wirklich, dass man durchkam erstmal. Waren super tolle Wehen, aber es war so wirklich so ein festes Gewebe und vernarbt, dass das echt, schlimm war. Ich meine, letztendlich ist man nachher froh, dass man ein reifes Kind dann geboren hat. Da muss man auch mal abwägen. Aber das ist das, was er meinte, dass es wirklich eher, dass das nicht mehr so gemacht wird. Anders hingegen, dass sozusagen man positive Erfahrungen hat mit einem Pessar, dass man das einrichtet. Und das habe ich auch oft. Also das habe ich öfter.
Und das ist ja auch nicht so invasiv.
Nee.
Ne? Da muss es keine OP und so. Nö. Pessar ist halt so ein Ring. Gibt's in verschiedenen Formen. Entweder so ein Ring oder so diese Antiwürfel, die macht man hinterher im Wochenbett. Ne? Genau, also dass man so einen Silikonring, der sieht so aus wie so ein Dichtungsring aus. Also echt so ein bisschen, ne? So wie so ein kleiner Mini-Schwimmring oder so. Aus weißem Silikon meistens. Und den legt man sozusagen da so rein, dass der zwischen der Zervix, so ein bisschen wie so ein Diaphragma. Ja. Die Zervix ragt dann da so rein und die Ränder halten sozusagen vorne zwischen dem Schambein und hinten sozusagen halten die so ein bisschen den Beckenboden auch stabil.
Ja, und dadurch wird halt der Muttermund entlastet.
Genau.
Ne? Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Natürlich dann halt einfach mit den anderen, dass man natürlich begleitet. Ne? Also ich glaube, der wichtigste Faktor ist einfach auch, dass man guckt, was ist da anamnestisch, was macht gerade auch diesen Stress, ne? Was ist gerade auch gucken, diese ganzen äußeren Faktoren einfach zu gucken, wie kann die Frau Unterstützung bekommen, Haushaltshilfe, Mütterpflegerin, auch hier wieder ein Thema, was wir schon so oft hatten, Mütterpflegerinnen sind auch für die Schwangerschaft, ne, gerade bei Frühgeburtsbestrebungen, die einfach nochmal spezieller im Haushalt helfen, vielleicht mit Geschwisterkindern und so weiter, dass man da einfach guckt, wo kann man dieses ganze Setting.
Genau, ihr dürft ein bisschen rumpuzzeln, aber ihr sollt halt keine Einkäufe in die Wohnung schleppen, Betten beziehen, halt was alles los ist, Umzüge machen, mit
Streichen.
Irgendwie ein munteres dreijähriges Kind von morgens bis abends
tragen.
Bespaßen und tragen und so. Und dafür ist eine Haushaltshilfe dann auch total toll. Da sträuben sich ja auch die GynäkologInnen immer ein bisschen, das zu verordnen.
Ja, aber da müsst ihr wirklich hartnäckig sein. Also da häufiger fragen, weil das steht euch zu, das zahlen die Kassen. Und das ist wirklich ja wirklich so eine Entlastung. Man merkt halt einfach, auch wenn Frauen dann so eine, wenn das einfach alles, diese ganzen Rahmenbedingungen stürmen, dann können die auch mal loslassen und sich mal wieder entspannen, weil wir wissen selber, es ist immer so easy zu sagen. Aber wenn es dann da aussieht und nichts funktioniert und ich meine, die Wäsche muss ja nur gewaschen werden und so weiter. Und gerade auch vielleicht auch, wenn du alleinstehend bist, ne, auch das ist, finde ich, immer ein wichtiges Thema, dass man da einfach guckt, dass man da sich Hilfe holt. Und das ist wirklich im Gegensatz zu den privaten Kassen da wieder ein Vorteil, weil da ist wirklich eine gute Absicherung. Da muss man vielleicht ein, zwei Briefe schreiben, aber eigentlich klappt das immer gut. Mhm. Und da, wenn da Ruhe reinkommt, dann merkt man immer so, okay,
ja.
Dass es besser wird.
Genau.
Ja. So, ja, also ich glaube, da haben wir.
Ja, vielleicht noch die Situation. Also, wenn diese Maßnahmen alle nicht ausreichen und es tatsächlich dann so aussieht, als würde das Kind auf die Welt kommen, dann müsst ihr ins Krankenhaus. Weil man im Krankenhaus, also wenn es so ein bisschen, also wenn es wirklich fragil wird, dann will man natürlich nicht zu Hause überrascht werden von richtigen, knackigen Wehen, sondern man möchte, wenn das die Wahrscheinlichkeit, das Baby könnte jetzt wirklich deutlich früher aus euch rauskommen, will man darauf gut vorbereitet sein und auch das medizinische Setting gut vorbereiten. Und eine Maßnahme, die man dann macht, das haben wir hier eben gerade auch schon ein paar Mal gestreift, ist eben diese Lungenreifung. Mhm. Da würdet ihr dann aufgenommen werden, stationär im Krankenhaus. Und natürlich geht man in so einer Situation in eine Klinik mit einem Level 1, also Perinatalzentrum Stufe 1, die dann eben auch für das Kind sorgen können. Also für die Situation, mein Magen knurrt voll, für die Situation, dass euer Baby essen. Jetzt wirklich kommt, dass man da natürlich alle Kapazitäten genau dann auch vor Ort hat. Und diese Lungenreifung, das ist Cortisol.
Und vielleicht können wir noch mal einmal kurz sagen, das bedeutet aber auch schon für viele, für euch in Deutschland, dass diese Perinatalzentren, wenn Karin und ich hier sprechen, wir in der Hauptstadt wohnen, da haben wir natürlich.
Wir sind in Berlin an jeder Ecke eins.
Ne, also wir haben sehr viele Zentren, aber das bedeutet natürlich auch, wenn man sozusagen eher ländlicher wurde, also es geht schon Brandenburg, ne? Also dass man dann wirklich auch schon für viele von euch einfach weitere Strecken fahren muss, weil na klar haben wir eine Problematik, was die Geburtskliniken angeht, aber man will natürlich auch Perinatalzentren haben, weil wenn man jetzt irgendwo, was weiß ich, keine Ahnung, ich will jetzt hier niemand auf die Füße treten, aber so da einmal so ein frühes Frühchen ist, du willst natürlich Ärzte haben, die täglich mit solchen, wenn es jetzt um extreme Frühgeburtigkeit geht, dass die das jeden Tag haben und einfach wissen, was zu tun ist, weil das ist ja nicht einfach mal so ein easy Ding. Deshalb versucht man einfach diese Zentren zu haben, dass man da wirklich alle Gerätschaften hat, Personal, was sich wirklich dafür ausgebildet ist, weil wenn man wirklich, wir reden jetzt über die frühen Frühgeburten, also extrem Frühgeburten, da brauchst du einfach die richtigen Leute.
Ja, die, ne? Genau, und Erfahrung schlägt in der Medizin immer alles, das ist einfach so. Ne, genau, und deshalb findet diese Zentralisierung eben auch statt. Genau, das heißt dann eben manchmal den Geburtsort, der eigentlich ausgedacht war, dass der dann von jetzt auf gleich über den Haufen geworfen wird. Mhm. So, ne? Das ist dann auch erstmal ein Prozess, sich davon zu verabschieden, dass es dann eben keine Geburtshausgeburt wird oder eben keine Geburt in einem kleinen.
Ja, oder dass einfach eine andere Stadt in deinem Pass geht. Das ist auch vor allen Dingen schon.
Stimmt, oh Gott, das hatte ich ja immer in Hamburg. Ne? Stand Henschied Ulzburg auf der Geburt.
Großes Thema, ja.
Riesenthema. Genau, ja, das sind alles Themen, genau. Also, dass ihr da zu den Leuten geht, die sich damit besonders gut auskennen, um in den besten Händen zu sein. Genau, und dann würde man natürlich auch dort erstmal, man weiß es ja, man kann ja immer nicht in die Kristallkugel gucken, bleibt dieses Kind jetzt dann doch drin oder nicht, aber in dem Moment, wo es dann wirklich droht, würde man eben eine Lungenreifung machen, wie sie eben schon gesagt hat, ab der 23. Woche bis zur 34. Woche etwa. Also ne, bei dieser 33-plus-Situation, da ist die Evidenz dann eben so, dass man sagt, da bringt es nicht mehr so viel. Und weil wir alle Medikamente Nebenwirkungen haben, das ist Cortisol. Das wird als Spritze gegeben. Und Cortisol ist ein Hormon und das boostert die Lungenreife, die organische Reife beim Kind. Und das ist im Übrigen auch der Grund, Cortisol reift ein Kind. Ne? Das hat man ja auch, also evolutionsbiologisch, wenn in Kriegszeiten und in Hungerzeiten und so, da schütten Mütter auch ganz viel Cortisol aus. Und da kommen die Kinder häufig früher. Die sind dann klein, aber reif. So, ne? Cortisol hat also eine verschiedene Wirkung. Manchmal auch so Kinder, die gestresst sind von der Plazenta-Insuffizienz zum Beispiel, ne, wenn die Plazenta nicht mehr gut funktioniert, die schütten auch mehr Cortisol aus und die kommen dann ja häufig früher. Mhm. Da scheint es dann manchmal so, dass die Kinder so den Excel-Knopf selber drücken und sagen, alles klar, jetzt geht's hier langsam mir draußen besser als drin durch die Cortisolerschüttung. Also Cortisol macht Reife bei den Kindern und das braucht natürlich einen Moment, um zu wirken. Deshalb hat man gerne 48 Stunden, die man dann eben noch überbrückt mit einer Tokolyse, mit anderen neuen Medikamenten. Da müssen wir jetzt, also Atosiban heißt also ein so ein ganz schickes, was super teuer ist und so. Das macht man halt dann eben über diese 48 Stunden, um die Zeit zu gewinnen für die Lungenreife.
Auch super wichtig dann halt, ne? Also wenn die jetzt wirklich da so, also das macht schon, also die Lungenreife, ne?
Das ist lebensrettend, das ist einfach wirklich, dass man das kann,
ist einfach genial. Also wer auch immer, ich wusste mal, wer es erfunden hat, habe ich schon wieder vergessen, aber es ist einfach krass, ne? Ja. Also weil die Lunge, müsst ihr euch vorstellen, die sieht aus wie so ein Baum und dann sind da so kleine Bläschen dran und wenn die halt nicht aufgehen, ne, sondern so verklebt bleiben, das ist einfach ein Schaden, den man halt ein Leben lang hat, ne? Also das heißt, mir fällt gerade das Wort nicht ein.
Alveolen?
Nein, die Alveolen nicht, aber dass die Lunge einfach, die Funktion der Lunge einfach beeinträchtigt, ne? Weil wenn du das am Anfang hast, dann wird deine Lunge, ne, es kann wird die Lunge, die Funktionsfähigkeit der Lunge einfach eingeschränkt sein. Und deshalb ist es einfach ein richtig, also der Typ, der das gewonnen hat, das ist einfach, oder die Frau, einfach mega. Und das ist dann einfach, dass die Babys einfach, die kleinen Frühchen dann halt nicht dieses Probleme mit der Atmung haben und dass die Alveolen sich richtig schön entfalten können. Das ist super wichtig. Mhm. Und wir haben doch noch Zahlen aufgeschrieben, Karin. Ich habe es hier gerade nochmal gefunden in unseren Schmierzettel, weil wir jetzt gerade bei der Woche sind. Bei 24. Schwangerschaftswoche ist die hauptsächlich durch Gabe von Lungenreife im Mutterleib möglich. Ne? Also das wird da gegeben. Dann haben die Kinder eine 70-80% Überlebenschance heutzutage.
Crazy. 24. Woche. Plus heißt das. Ne?
Ja.
Das ist schon irre. Ja.
Und das müsst ihr euch vorstellen, das sind wirklich einfach, ne, das sind halt zwischen 400 bis 500, ja, 600. Babys. Da ist gar nichts. Ne? Ja. Und ab der 28. Woche haben wir uns auch aufgeschrieben, 95%.
Mhm. Ja, das ist schon ziemlich super. Das ist schon ganz toll. Ja, ja. Und da, ne, das sind wirklich die letzten Jahrzehnte, wo sich da viel getan hat. Trotzdem muss man natürlich auch wissen, das heißt nicht, ihr könnt dann 6 Tage später mit dem Baby im Arm, was ein bisschen kleiner ist, dann nach Hause gehen, sondern da liegt dann schon auch noch ein weiter Weg vor euch. Ne? Also ein kleines, wirklich ganz kleines Frühgeborenes, das muss dann schon erstens gepäppelt werden und das muss auch medizinisch gut überwacht werden, weil es dann eben bestimmte Risikofaktoren gibt, dann doch noch eine Pneumonie zu entwickeln oder so eine, die es auch nur bei Säuglingen gibt, bei Frühgeborenen, so eine Darmentzündung.
Ja, die ist einfach auch ein großes
Thema. Diese, also eine spezielle Form dieser Darmentzündung, die eben auch sehr gefährlich sein kann. Also man muss da schon gut auf die Kinder aufpassen.
Ja, man ist da schon einfach 3 Monate
im Krankenhaus. Genau. Also man kann so ungefähr die Wochen, die dem Kind fehlen, draufrechnen an stationärem Aufenthalt. Oder das kann man auch immer noch so als grobe Regel so sagen. Ne? Das Baby ist in seinem Wärmebettchen, früher hießen die Brutkästen, also so kleine Plexiglas-Dinger, wo man konstante Wärme und Sauerstoff
Inkubator.
Genau,
Inkubator. Ja, ja. Und ja, da sind die dann auf der Neonatologie, das heißt, die werden ja wirklich rund um die Uhr, das ist die Intensivstation für die ganz kleinen Babys und da werden die rund um die Uhr betreut und das ist natürlich erstmal erschreckend, wenn ihr dann da ankommt, weil alles ist verkabelt, ne? Also dieses Bild auch dann, wenn ihr ein Baby gebären solltet, was halt einfach dann in der Woche und auf dieser Station ist, ist das natürlich auch erstmal so ein Schock.
Ja, total. Also auch auf allen Ebenen, also diese Bilder, die du eben schon beschrieben hast, so und einfach diese permanente existenzielle Sorge, so, ne, dass man irgendwie denkt, oh Gott, stirbt mein Baby, so, das begleitet einen wirklich ja wochenlang möglicherweise, hat vorher irgendwie einem schon Sorgen gemacht. Das ist schon auch eine traumatische Erfahrung, das muss man ganz klar so sagen. Und ihr seid auch da ja gut begleitet, das sind ja auch erfahrene Leute auf der Neo, die dann eben euch auch da, ne, eben abholen und euch unterstützen, auch auf diesen Ebenen. Aber man sitzt einfach über weite Strecken des Tages auf einem hoffentlich halbwegs bequemen Sessel neben dem Inkubator, kann das Baby am Anfang auch immer nur kurz zum Körperkontakt irgendwie rausnehmen, ne, dieses sogenannte Känguru.
Also ich finde, wir sollten auch ein bisschen, ich muss da leider sagen, weil das, dass ich nicht Harmonie da bin, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es einfach immer noch erschreckend, dass wir im Jahre 2024 da einfach noch nicht unbedingt weiter sind. Es gibt einige Kliniken, wo es besser ist, weil es ist einfach so, dass du von deinem Baby dann erstmal getrennt bist. Also es gibt wirklich ganz selten Häuser, wo es in den, wenn man jetzt wirklich, wir müssen auch nochmal unterscheiden und auch nochmal jetzt, wenn wir darüber sprechen, wenn ein Kind in der 24. Woche geboren wird, dann braucht es erstmal Medizin. Das müssen die dann erstmal stabil bekommen. Und da steht nicht an erster Stelle Bonding. Das geht auch gar nicht. Aber trotzdem finde ich, ist es einfach so, dass Kinder und Mütter zusammengehören und dass wir es einfach noch nicht schaffen, diese dass diese Stationen noch besser miteinander übergreifend arbeiten, weil es ist ja auch, das ist durch Studien bewiesen, wenn Kinder sozusagen von Anfang an und auch die Frühen, wenn die dann ans Känguru gehen, weil man kann die ja noch nicht so viel bewegen, ne? Weil müsst ihr euch vorstellen, die sind ja, die haben auch eine ganz dünne Haut und dann haben die ja eine Magensonde, dann haben die Infusion, die bekommen müssen. Da muss man wirklich mit dem Handling, ist man total vorsichtig, und wenn man sozusagen dann Bonding macht, dann ist das über mehrere Stunden, weil man die einfach nicht so viel hin und her bewegen will. Also sind ja dann im Inkubator und ungefähr so, wenn die so 1500 Gramm wiegen, dann kommen die nachher schon ins Wärmebettchen. Aber was davor ist, ist einfach so, dass die wirklich in diesen Inkubator liegen, und da muss man wirklich sich genau absprechen. Auch das medizinische Personal, die Ärzte, die Kinderkrankenschwestern und Pfleger, die da versorgen, dass sie sich für genau so einen Behandlungsplan, wann wickelt man, damit man nicht so viel an diesen Babys umherwirkt. Aber was ich sagen muss, ich würde mir einfach wünschen, wenn es da einfach ein bisschen besser wäre, dass dieses Mütter und Kinder nicht so getrennt sind. Mhm. Und gerade nachher bei den Kindern, bei den Frühgeburten ab der 28. Woche, 30. früh, dass sie einfach bei den Müttern sind, weil das ist einfach so doof. Du bist im Wochenbett, du hast geboren. Viele Kinder natürlich per Sektio, per Bauchgeburt. Das heißt, du hast eine OP hinter dir und willst natürlich auch dauerhaft bei deinem Baby sein. Und ich würde mir einfach so wünschen, dass wir da noch fortschrittlicher werden und dass das auch in den Chefabteilungen der Krankenhäuser ankommt, dass man da einfach Maßnahmen schaffen wird, wie man das einfach verbinden kann, weil wir einfach wissen, dass es dann besser ist für alle, für das Baby, für die Mutter. Und da muss ich dann leider jetzt gerade mal der schwarze Peter hier sein, das gefällt mir einfach immer noch nicht, wie das oft gehandhabt wird, dass ja, diese beiden, ne, wir haben die wahrscheinlich operative Geburtshilfe, die Frau muss gepflegt werden, und wir haben die Neo, also die Kinderintensiv, und dass das irgendwie noch ein besseres Miteinander und zusammen, wie man die besser zusammenbringen kann.
Mhm. Ja, ja. Und das ist einfach, also ne, das soll jetzt auch nicht immer so die schlechte Launeverbreitung hier irgendwie sein, wenn wir sozusagen systemisch oder strukturell drauf gucken und ist sagen wichtig, so, hä, wieso ist denn das nicht so? Ja. Weil jeder, der sich darüber Gedanken machen würde und sich ausdenken würde, wie wäre es denn gut, würde das ja selbstverständlich dann irgendwie so machen. Aber es ist einfach wie in allen Bereichen unserer Gesellschaft so, an den Bereichen, wo irgendwie, ja, es fehlt dann am Personal, es fehlt an Strukturen, es fehlt manchmal
Räumlichkeiten.
Auch an Räumlichkeiten sicher auch, und auch natürlich konzeptionell. Ne? Man hat das jetzt einfach schon so gemacht, immer schon. Und rein baulich ist das halt auch dann so gewachsen in einem Krankenhaus. Dann ist halt das die Kinderklinik in einem anderen Gebäude als die Geburtshilfestation. Ja. Da geht's ja dann schon los.
Ja, und ich würde mir das so vorstellen, also wenn ich jetzt wieder an das holistische Zentrum, also an dieses Krankenhaus denke, was ich in meinem Kopf habe, dass man halt einfach gerade die Frauen, die eh schon, ne, die haben diese Angst, die haben dann eine Frühgeburt, also die haben ihr Kind geboren, dass man die einfach, die werden so oft allein gelassen, und es nervt mich einfach, weil man weiß doch einfach, die brauchen doch extra Portionen Betreuung, ja, und Aufklärung. Und ich habe auch manchmal so das Gefühl, und deshalb wollen wir euch ja auch im Hebammensalon immer so stärken, lasst euch nicht so abwimmeln, fragt nach, auch wenn ihr dann vielleicht manchmal so schlecht gelaunte, ne, ist einfach so, es ist euer Baby. Und es ist einfach wichtig, dass ihr da euch nicht so auch mal manchmal abwimmeln lässt. Und das heißt nicht, dass zu sagen, dass man die Arbeit da irgendwie stört, sondern man muss immer so ein gewisses auch Feingefühl dafür haben. Ne? Das piept an allen Enden auf diesen Stationen so. Aber es wäre doch einfach so cool, wenn man das, ne, ich stelle mir vor, so ein Zimmer, dann liegen da zwei Frühchen und dann schaffst du da zwei Betten rein, dass die daneben sind, ne, dann müsst, so, und dann hast du eine betreuende Schwester, und auch für die Mütter, die sich dann gegenseitig stärken können, austauschen können und so weiter. Mhm. Und dann nicht die ganze Zeit, weil es gibt leider noch wirklich, und da hatte ich jetzt gerade wieder im Vorgespräch für eine Betreuung, das war jetzt kein Frühgeburt, aber auch reife Kinder können ja Infektionen entwickeln, und sie hatte eine Geburt. Und sie hat gesagt, sie hat 3 Tage auf einen Stuhl gesessen mit einer schweren Geburtsverletzung. Mhm. Und das ist natürlich einfach so, da müssen wir einfach andere Maßnahmen schaffen. Du bist gerade genervt von mir, dass ich da so, aber ich will
es ist einfach nur so, dass ich manchmal denke, die armen Frauen da draußen, die jetzt irgendwie dann so denken, so, oh Mann, und dann ist das alles dann doch doof im Krankenhaus, und dann ist es einfach nicht so, wie es sein könnte und so. Das ist einfach auch so eine doofe, ausweglose Situation. Ne,
ja, aber viele fühlen sich auch, da denke ich immer an unsere Kaiserschnittfolge zurück, als wir denen wirklich gesagt haben, was genau passiert. Mhm. Wenn du das vorher schon so ein bisschen weißt, kannst du dich auch anders aufstellen. Also deshalb kommen wir jetzt auch zu den Tipps.
Ja, voll. Ich meinte jetzt auch mehr sozusagen die Strukturen, an denen die Frauen dann nichts ändern können. Nee. Die können halt nichts dafür, dass dann eine Kinderkrankenschwester für 6 Kinder da zuständig ist und das gar nicht leisten kann, dann irgendwie zu helfen beim Känguruen oder beim Stillen.
Doch, da sind die gut aufgestellt. Auf der Intensiv gibt es immer, also die Intensivstation, müsst ihr bedenken, ist die einzige Station im Krankenhaus.
Also so sollte das sein, ist natürlich de facto dann auch nicht so. Also ne, das ist einfach so, also dieses holistische, wie du das nennst, ganzheitliche, wie auch immer man das nennen will, Denken, das sind wir uns total einig, dass das selbstverständlich sein sollte und wir können auch immer nur mit den Achseln zucken, warum das eben nicht so ist und können das immer wieder einfordern. Und das ist auch total wichtig. Das ist ja auch permanente berufspolitische Arbeit, die Sissi und ich, seit wir Hebamme sind, ja kennen und ne, da auf die Barrikaden gehen, sowohl im Kleinen als auch im Großen. Also auch unsere Berufsverbände sind da ja in den Leitlinienkommissionen oder was, sind die ja alle mit vertreten, wo ja solche Dinge strukturell auch bestimmt werden. Also da wird zum Beispiel ja auch in den Leitlinien steht drin, unter der Geburt eine 1:1 Betreuung. Ne? Und das immer wieder einzufordern und einfach auch in die Umsetzung zu kommen, damit ihr da nicht im Einzelnen immer für kämpfen müsst. Weil eigentlich sollte das, ich will nicht sagen selbstverständlich sein, aber ja, doch, sollte das einfach der Approach sein.
Darf ich ein Fallbeispiel sagen?
Ja, super, super gerne.
Ich habe letztes Jahr eine Frau betreut, die ein spätes Frühchen geboren hat, aufgrund medizinischer Gründe. Es war eine drohende Uterusruptur. Sie hatte vorher schon 2 Bauchgeburten, 2 Sektios und das war dann wirklich sehr kritisch und haben wir uns entschlossen, das Kind in der 35. Woche zu holen. Denkt man ja 35. Woche, wie wir so gesagt haben, so Kind fit, so haben also diesen Kaiserschnitt, der wurde durchgeführt und Kind kam halt mit Startschwierigkeiten raus, also brauchte auf eine Atemhilfe, wurde nicht intubiert, also das ist so, hat geatmet, aber brauchte einfach eine Hilfe, weil es sehr erschwert gab. Das nennt man CPAP, also so eine Atemhilfe. Es sieht auch viel schlimmer aus, als es eigentlich ist, weil so eine riesen Maske da drauf ist und man denkt immer, oh Gott, das ist alles verkabelt und so weiter. Und das war halt ihr drittes Kind und sie ist krasse Frau, ich ziehe wirklich den Hut vor ihr, die hat dann wirklich nach der Sektio zu mir gesagt, also dann habe ich das Kind einmal kurz gesehen und dann wurde es ja kinderärztlich versorgt und das Gute ist, bei uns auf der Station ist es so, dass der Kreißsaal neben der Neo ist, also es ist schon, also das ist ja meistens immer so und die Wochenbettstation ist auch nicht weit, aber dann ist es so, dass man, wenn die Frau überwacht wurde nach dieser Bauchgeburt, dass man die dann nochmal kurz dahin schiebt, Kind sieht und dann weiter auf Wochenbettstation. Ist ja in anderen Häusern auch anders geregelt, da gibt es ja noch Aufwachräume, also ist ja, in jedem Haus ein bisschen anders.
Unterschiedlich überall.
Genau, unterschiedlich so. Und dann hat sie zu mir gesagt, okay Sissi, du schiebst mich jetzt auf die Station. Ich habe jetzt hier alles, ich decke mich jetzt nochmal ein, so hier mit meinen Riegeln und ich habe ja was zu trinken und so weiter. Und dann sagst du auf Station Bescheid und ich melde mich dann schon, wenn ich abgeholt werden soll. Sie ist einfach so krass. Sie hat einfach sich nicht abholen lassen. Sie hat dann irgendwann den Kinderkrankenschwestern gesagt, okay, der hatte 35. Woche, ne? Ist ein Fallbeispiel. Hat gesagt, ich möchte jetzt bitte mein Kind auf die Brust, weil der hat einen CPAP. Aber sie hat gesagt, immer wenn ich ihn die ganze Zeit die Hand gehalten habe, wurde er ruhig. Ich möchte ihn jetzt hier drauf haben. Dann hat sie gesagt, geht nicht und bla 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 und so. Hat gesagt, ich möchte das so. Also ich möchte im Arzt schauen. Dann haben sie draufgehalten. Und dann haben die gesehen, der hat einfach nach 6 Stunden seinen CPAP abgekriegt, weil die hat den die ganze Zeit Bonding gemacht und du kannst ja auf dem Computer, also auf dem Monitor dann sehen, einfach so, wie einfach es immer besser. Und die waren auch wirklich so, okay, das haben wir noch nie so früh gemacht, also, aber weg.
Ja.
Und einfach nur, weil sie, ich könnte jetzt schon wieder heulen und kriege Gänsehaut, weil sie einfach, sie hat gesagt, beim ersten Kind hätte sie sich das nicht getraut. Mhm. Aber sie wusste einfach, was gut für ihr Baby ist. Mhm. Und deshalb will ich euch eher so auch mal, ne, wenn ihr so ein Gefühl habt, und ich meine, man muss das alles ordentlich kommunizieren, aber wenn ihr irgendwie denkt, steht für eure Kinder ein, und dann war der einfach fit, so, dann war der da noch 24 Stunden und dann konnten wir den mit auf die Wochenbettstation sein. Ich meine, das Einzige, was die unschöne Geschichte ist, dass ihr DK übergelaufen ist, weil hat natürlich keiner geguckt, also sie hatte natürlich einen Dauerkatheter nach der Geburt und keine Kinderkrankenschwester ist ja für die Pflege der Frau zuständig. Ich bin dann irgendwann, ich habe noch mit ihr Kolostrum ausgestrichen und dann bin ich auch irgendwann mal nach Hause gegangen. Und das war dann so ein bisschen kleines Problemchen. Aber ich fand das einfach so toll. Und ich, wie gesagt, ich habe den Tränen in den Augen jetzt hier schon, wie ich da sitze, dass sie einfach so für sich und ihr Kind eingestanden hat und einfach auch bewiesen hat, okay, ihr seht einfach, er atmet ruhig, die konnten den CPAP entfernen, so, und das war einfach toll, ne? Also einfach am Monitor zu sehen, okay, wie wichtig einfach dieser Kontakt ist. Und deshalb denke ich mir halt so, okay, das müssen wir doch schaffen. Wir sind im Jahre 2024, wir haben KI, wir haben sonst was. Wir werden doch schaffen, Mütter und ihre Kinder nicht zu trennen, egal wie früh sie sind. Und es reicht ja auch nur, das Baby zu sehen. Mhm. Und es ist eine Energie so für beide. Sorry, ja, ja. Ich weiß, es kommt mich hier an, aber ich denke, ich finde es so wichtig, das zu sagen, weil ja, voll, wir haben einfach eine Reichweite auch mit unserem Hebammen-Salon. Und ich weiß auch, dass einfach immer wieder andere Leute ihn hören, die vielleicht jetzt gerade nicht betroffen sind. Dass ich denke halt immer, wir müssen diese Dinge oft genug sagen, damit einfach ein Umdenken stattfindet, weil wir wissen einfach, dass es Studien gibt, die genau das sagen, dass das Outcome besser ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir weiterhin dafür immer laut werden und sagen, und du wirst, ich höre jetzt nicht auf, wir gehen gleich weiter in unserem Skript hier. Aber es würde halt einfach so viel besser sein und dafür möchte ich auf jeden Fall noch weiter kämpfen. So, jetzt habe ich meinen Monolog zu Ende gehalten.
Nein, das ist super, diese Fallbeispiele, die sind ja auch immer ganz lebensnah, also dass man sich darunter was vorstellen kann, ne? Wenn man dann einfach eine konkrete Situation, wie kann das dann sein im Krankenhaus und dieses Bonding, also die Känguru-Methode, die Känguru-Methode, die hat ja Frau Markovic damals, was war das, in den 80ern oder sowas, ne? Das ist ja, entstammt ja eigentlich der Medizin unter erschwerten Bedingungen. Mhm. Da, wo es keine Inkubatoren gibt, was macht man da?
Überlebenschance, ne?
Um den Kindern eine Überlebenschance zu geben, liegen die dann auf dem Bauch der Mutter. Und dann hat man irgendwie festgestellt, so, als dann neue Inkubatoren angeschafft wurden, also nach dem Motto Entwicklungshilfe irgendwo sonst wohin, jetzt haben wir auch tolle Inkubatoren, sind mehr Kinder gestorben als vorher. Und dann hat die, ich weiß gar nicht, wie sie mit Vornamen hieß, Marie.
Das weiß ich jetzt nicht.
Marie Markovic. So eine ganz berühmte Kinderärztin, tolle Frau, Pionierin, die das dann auch in Europa eben eingeführt hat. Ne? Diese
ja, aber Wahnsinn, was hat sie geschafft?
Ja,
ne?
Ja, mega. Und also, das ist eigentlich das Selbstverständlichste. Oft sind die Dinge ja dann
so einfach,
wenn wir hier haben, ja, so Hautkontakt ist ja immer irgendwie so ganz cozy und ganz toll und so, aber einfach belegbar an so messbaren Werten wie Sauerstoffsättigung und so, wie wichtig das
Atmung,
einfach ist.
Atmung, ne?
Ja,
richtig.
Ja. Ja,
Wir sind hier schon, wir schweifen auf, wir gucken uns an und die Uhr läuft.
Ja, wir haben viel erzählt über Frühgeburten in unserer heutigen Folge.
Und ein ganz wichtiges Thema, jetzt haben wir einfach viel darüber geredet, so, ne, wie, was kann man tun, wie kommt Frühgeburt und so weiter. Aber ein wichtiges Thema, wenn es dann dazu gekommen ist, finde ich auch nochmal, was wir auf jeden Fall heute nochmal kurz besprechen wollen, ist so, was kann ich tun dann? Mhm. Also ihr seid vielleicht jetzt Partner oder Partnerin von einer Frau, die eine Frühgeburt, wie kann man das unterstützen? Weil das ist auch ein Riesenthema, die Anonymität, also ne, man ist dann ja monatelang auch.
Ja, und man kann sich auch nicht kümmern. Man ist so voller Sorge und so bei seinem Kind, dass man überhaupt keine Kapazitäten hat,
jemanden anzurufen. Ich brauche
jemanden
was.
Und rumzurecherchieren, was man da denn jetzt tun sollte, tun könnte. Eben auch, weil die Hebammenbetreuung häufig dann auch gar nicht so einfach ist. Also, es tut jetzt wenig zur Sache, wie Sissi und ich das machen. Aber wenn eine Frau in der Klinik liegt, dann ist es in einigen Orten so, dass die Kliniken das auch nicht gutheißen, wenn da die Hebamme vorbeikommt. Oder dass es ein Abrechnungsproblem ist. Oder dass die Hebamme sagt, sorry, das Krankenhaus ist jetzt so weit weg. Ich kann da nicht auf dem Parkplatz und dann noch irgendwie in dritten Seitenflügel und dann lassen die mich nur zu bestimmten Zeiten auf die Intensivstation. Da kann ich dich nicht unterstützen. So, dass immer davon ausgegangen wird, die Frauen sind ja noch im Krankenhaus und haben da alles, aber sie werden eben überhaupt nicht betreut. Mhm. Und man kann sich als Frau da einfach nicht hinterklemmen. Dazu ist man emotional und auch sonst gar nicht in der Lage. Und deshalb, genau, also ist es einfach.
Also das Wichtigste ist ja sozusagen dann auch, egal in welcher Woche, dass man halt die Milchproduktion in Gang bringt, ne? Also dieses Kolostrum, jeder Tropfen von eurem Kolostrum Muttermilch ist wichtig. Das Gute ist, dass es da jetzt wirklich schon Stillberater eigentlich immer auf der Intensiv auch gibt. Ich würde mich auch immer an die Aussagen der Stillberaterin, die da arbeiten, halten, auch wenn dann in der nächsten Schicht wieder eine Frau was anderes sagt. Stillen ist ja eh erstmal im Hintergrund. Es geht ja erstmal um, dass das Kind stabil wird, sondern aber wichtig, dass ihr in die Milchproduktion kommt, um das.
Genau, damit die nicht einschläft sozusagen.
Genau.
Ne? Weil bis das Baby so kräftig ist, dass es alle seine Mahlzeiten aus der Brust trinken kann, wenn ihr gerne stillen möchtet, das wird dauern. Ne?
Ja.
So, und deshalb pumpt man Milch ab und dieses Zeitfenster, wo der Körper checkt, ah, das Baby ist da, jetzt mache ich mal Milch, das ist auch nicht ewig lange offen. Also es ist eben wichtig, je früher umso effektiver sind diese milchbildend unterstützende Maßnahmen. Und mit dem Abpumpen gewinnt ihr eben zusätzlich auch noch Essen für das Kind. Ne? Und gerade für die Frühchen, die eben über die Plazenta noch nicht viele Immunglobuline gekriegt haben, weil die Plazenta-Schranke das bis zur 34. Woche nur eingeschränkt macht, ist eben das Kolostrum, die Vormilch, aber auch dann später die Milch eben so wichtig, weil die Kinder darüber dann eben ganz wichtige Stoffe bekommen, die man eben im Labor nicht nachbauen kann und die in keiner Pränahrung der Welt in irgendeiner Weise zu imitieren sind. Und deshalb ist es eben total wichtig, dass ihr da von Anfang an auch am Ball bleibt.
Ja, und um mal so eine Aussicht zu geben, so ne, Saugreflex ist so ungefähr ab der 32. Woche und dann wird das nachher immer so geübt, so genau. Ne, also
Saugtraining.
Ja, das dauert. Aber ich finde, dass die Frühchen das wirklich irgendwann knatzer.
Die sind so tapfer sowieso. Platz der Knoten.
Und dann funktioniert das eigentlich immer ganz gut. Aber deshalb ist vorher so wichtig, diese Aufrechterhaltung deiner Milchbildung durch erst frühes Ausstreichen und dann natürlich auf die Pumpe zurückgreifen. Und da ist es natürlich gut, wenn ihr einfach versorgt werdet. Und das Essen im Krankenhaus, haben wir schon so oft besprochen, ist einfach katastrophal. Und man hat dann auch meistens, essen dann die Frauen auch zu wenig, weil dann müssen sie nachher in die Kantine, weil sie dann so ein Mütterzimmer haben. Deshalb ist es einfach so wichtig für die Partner und Partnerinnen einfach so, ne, Hauptsache irgendwie nett gekochte Speisen und wenn es die Overnight Oats sind, die man einfach immer zu jeder Nachtzeit essen kann.
Zumal da ja immer auch eine Mikrowelle steht, sodass ihr euch dann sowas, ne, aber so
Brühe.
So Eintöpfe, Brühe.
Und macht das einfach auch an die Freunde, die jetzt vielleicht hören, ohne Aufforderung. Bringt das da einfach vorbei. Ne, weil die können meistens nicht dann gut, weil man wirklich, man ist nur mit dem Kind beschäftigt in diesen Mahlzeiten, in die man sich da verhält, in der Versorgung nachher und in dem Bonding und so, dass man einfach das einfach da abgibt. Und ich meine, da freut sich jeder drauf, dass man dann einfach denkt, so, oh, was selbst gemacht, das ist sowas anderes, auch wenn ich mir was bestellen kann. Und das sind so, finde ich, so die kleinen Sachen, die man natürlich in seinem vollen Alltag so vergisst, aber das ist so wichtig. Und vielleicht auch einfach ein Telefonat mit der Hebamme, weil wie gesagt, das ist ja manchmal einfach nicht möglich und auch so ein Besuch im Krankenhaus ist, glaube ich, weiß nicht, ich kann das jetzt wieder nicht auswendig, aber ich glaube 20 € brutto. Na, das ist für viele Hebammen auch finanziell nicht möglich, das zu tun. Ne? Also das ist noch nicht mal, dass sie das nicht wollen, sondern es ist einfach wichtig. Und da, finde ich, kann man so von außen so ganz, ganz gut dann doch durch dieses Caring, ne?
Ja.
So helfen. Und dann finde ich noch ganz wichtig, und dann wird hier auf meine Uhr geschaut, finde ich total wichtig, ihr könnt Wochenbett nachholen. Und diese Zeit, wenn ihr dann endlich zu Hause seid, ja, auch wenn dann das Baby schon irgendwie 2 Monate auf der Welt ist, holt dieses Wochenbett. Das muss auch nicht irgendwie 5 Wochen, aber holt so nochmal, macht euch nochmal so eine Babybubble. Wirklich so im Bett.
Nackig ausziehen.
Kommt an, Bonding.
Telefon
so.
Aus.
Ja. So, dass man das so ein bisschen nachholt. Und das ist, glaube ich, auch so heilend nach so einer langen Zeit. Ja. Und dann Rebonding-Bad, auch schon so oft Thema hier gewesen, kann man immer nach Monaten noch nachholen, dass man wirklich nochmal sich diese Zeit, die einfach so genommen wurde, die aber natürlich durch die medizinische Versorgung so wichtig war für euer Kind, dass man das so ein bisschen nachholt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so, dass man da nochmal den Fokus drauf ist, das ist wirklich oft sehr heilend. Und holt euch da auch Unterstützung, wenn ihr merkt, das war so traumatisch, auch die Zeit, das ist okay, aber holt euch da vielleicht, und manchmal reicht ja schon wirklich eine Stunde, also so, wenn man mal begleitet durch einen Psychologen, das ist Wunder.
Ja.
Wir haben gerade auch eine Psychologin bei uns in der Klinik, die so eine Studie durchführt über die Oxytocin-Ausschüttung, total spannend. Und da haben wir auch geredet, es würde einfach so helfen, wenn einfach, sie sagt auch, manchmal reichen 2 Stunden Gesprächstherapie und die Frauen sind einfach abgeholt, die wissen, dass es okay ist.
Genau, und gehört werden, gesehen werden. Ne? Das ist einfach, dass einfach jemand sagt, ja, das war schlimm. So, und du darfst traurig sein und du darfst trauern und du darfst traumatisiert sein und das darf dir immer noch bis auf die Knochen in den Knochen stecken, diese Erfahrung. Ist ja auch ein Phänomen, ne, dass man kennt, dass Eltern von frühgeborenen Babys, dass denen einfach so sehr dieses Gefühl genommen ist, es wird schon alles gut. Ne? Dass man auch dieses Gefühl immer mit den piepsenden Monitoren und immer mit der Sorge und einer Blutentnahme und so, dass man so dieses Vertrauen sich zurückerobern muss, dass das Kind jetzt nicht forever in Watte gepackt werden muss. So, ne? Das ist diese Fragilität, dass die dann auch irgendwann vorbei ist und dass es alles gut wird und dass man das loslassen kann. so, das ist, also das meinte ich vorhin mit traumatischer Erfahrung, das dauert oft einfach und das darf man sich auch zugestehen und das erklärt manchmal auch Dinge. Ne? Also KinderärztInnen von Eltern mit frühgeborenen Kindern haben das auch immer mit dem Hinterkopf. Das ist ja klar, vor diesem Hintergrund, natürlich kommen die vielleicht auch mal wegen was in die Praxis, wo man irgendwie sagen würde, naja, so, ne, jetzt ist auch mal gut oder so. Es braucht man sich nicht so aufregen, aber um einfach immer wieder bestätigt zu bekommen, das Baby ist gesund, es ist alles super, die Entwicklungsschritte sind so, wie sie sein sollen. Weil man hat ja plötzlich so eine ganz andere Brille auf und hat eben dieses Unbeschwerte oft einfach gar nicht mehr so. Und, ne, lasst euch die Zeit, die es braucht.
Werbung. Karin, wir wissen ja, dass viele Frauen nach der Geburt, also im Wochenbett, unter wunden Brustwarzen leiden. Natürlich auch Geburtsverletzungen sind ein Thema oder natürlich auch eine Bauchgeburtsnarbe.
Ja, und leider führen Wunde und dadurch schmerzende Brustwarzen eben genau auch dazu, dass Frauen stillen als riesige Bürde empfinden, verständlicherweise. Und es ist auch gar nicht so selten, dass das der Grund ist, abzustillen, einfach weil es so weh tut, weil die Brustwarzen so wund sind. Und das ist natürlich überhaupt nicht nötig.
Ja, und umso toller, ihr habt es schon ganz oft bei uns gehört hier im Podcast, seit es uns gibt, dass es solche kleinen Familienunternehmen gibt, die Mütter hier ganz wundervoll unterstützen und helfen, denn es gibt Hilfe. Natürlich gibt es erstmal Hilfe, dass ihr das Stillen richtig erlernen müsst und da braucht ihr auch Hilfe durch eure Hebamme und Stillbereiterin. Aber um diese Heilung zu unterstützen, lieben wir zwei Softlaser. Und heute möchten wir euch den Softlaser-Verleih der Familie Gebetsberger, also einen Softlaser, den ihr euch von der Gebetsberger Medizintechnik für die Heimtherapie für einen bestimmten Zeitraum ausleihen könnt, vorstellen.
Ja, und er ist wirklich toll und wird seit mehr als 3 Jahrzehnten von Hebammen benutzt, unter anderem auch von Sissi und mir. Also die Softlaser von Gebetsberger Medizintechnik sind tatsächlich auch die, die wir Hebammen benutzen und wir beide eben auch. Es gibt nur kleine technische Anpassungen für den Heimgebrauch, damit ihr die eben auch nutzen könnt.
Ja, und vor allem ist der so schnell und einfach auszuleihen. Ihr könnt euch den ganz einfach per Expressversand innerhalb von Deutschland und Österreich nach Hause bestellen. Der kommt dann auch innerhalb eines Tages und dann geht's einfach los mit dem Laser.
Ja, und da reichen tatsächlich sehr kurze Behandlungsintervalle. Also zum Beispiel an der Brustwarze ist ja auch eine kleine Fläche von 1 bis 3 Minuten, wodurch sich der Softlaser von Gebetsberger auch super in euren Alltag mit Baby integrieren lässt. Also es ist wirklich eine ganz einfache Anwendung. Im Prinzip funktioniert das wie so eine kleine Taschenlampe, so kann man sich das vorstellen.
Ja, genau. Also ganz einfach erklärt, eurem Körper wird ausschließlich Energie durch wirklich sanftes, kaltes, rotes Laserlicht zugeführt. Und diese Energie hilft dann natürlich dabei, dass eure natürliche Heilung unterstützt wird, dass die Wunden sich schneller regenerieren. Und viele Frauen merken auch schon während der Lasertherapie, also wenn ihr das Licht darauf haltet, dass die Schmerzen einfach weniger werden.
Genau, wir könnten jetzt auch noch was von Mitochondrien in den Zellen erzählen. Es ist immer das Gleiche, es geht immer um Immunmodulation und um die Zellerneuerung. Und die haben wirklich eine sehr hohe Erfolgsquote. Und falls es nicht wirkt, gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Also dann bezahlt ihr gar nichts.
Ja, das ist so mega. Das ist wirklich eine kleine Lobeshymne hier von uns. Das Unternehmen ist übrigens ein kleines Familienunternehmen, sowas lieben wir ja auch, das seit über einer Generation und über 40 Jahren in der Medizintechnik und insbesondere im Bereich des Softlasers tätig ist. Und dann ist die Familie Gebetsberger auch noch sehr sozial, sehr engagiert. Also denen ist einfach auch Menschlichkeit, ist ihnen sehr wichtig. Und sie garantieren die Softlaser-Heimtherapie auch für Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung zu stellen, indem sie bei Bedarf Sozialrabatte geben. Also solltet ihr davon betroffen sein, die haben super Kundenservice, da ruft ihr einfach an und dann wird das ganz, also ich hatte das schon und ich weiß einfach, wie toll das einfach dann funktioniert.
Ja, das, genau, es wird immer eine Lösung gefunden. Und was den Softlaser-Verleih von Gebetsberger Medizintechnik eben noch ausmacht, ist diese persönliche Beratung am Telefon. Also da geht immer Lisa, hallo Lisa, Lisa Hammer ans Telefon, die selbst Mutter ist und die gestillt hat und die sich immer Zeit für euch in euren individuellen Anliegen nimmt.
So, ihr merkt, wir lieben diese Familie, diesen Softlaser, der uns auch unseren täglichen Alltag als Hebamme, ich kann gar nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu arbeiten.
Und wenn ihr halt einfach Probleme habt mit eurer Bauchgeburtsnarbe, mit eurem Brustwarzen, dann legen wir euch den Softlaserverleih von Gebetsberger wirklich so ans Herz. Und schaut einfach mal auf folgender Seite, softlaserverleih.de. Oder ihr ruft Lisa einfach direkt im Kundenservice an unter der Hotline, die ihr auf der Homepage findet. Falls ihr wunde Brustwarzen oder eine starke Bauchgeburtsnarbe habt oder andere Geburtsverletzungen. Und lasst euch beraten und probiert den Softlaser aus. Und alle Infos hierzu findet ihr wie immer auch in unserem Linktree in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch erstmal alles Liebe. Und wenn ihr Hilfe braucht, probiert ihn aus.
Werbung Ende.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Das ist ja wirklich ganz schön geregelt, auch an diesen Neo-Stationen, also Frühchen, dass die SPZs da sind. Also das ist ein Zentrum, wo wirklich einfach mehrere Berufsgruppen zusammen und das
sozialpädiatrische Zentrum heißt das genauso.
Wo man dann da arbeiten, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, Kinderärzte. Das fand ich auch in meiner Ausbildung, da war ich auch lange da eingesetzt. Das ist total toll. Und da muss ich dann sagen, da ist es wirklich, und das sagen auch alle Eltern, dass das irgendwie so eine gute Weiterbetreuung ist, ne, von frühgeborenen Kindern, wo man dann auch viele Informationen kriegt und so weiter. Also das ist wirklich, also da seid ihr dann, werdet ihr gut weitergeleitet, damit einfach die weitere Betreuung durch Therapien, was halt nötig ist und so weiter, gut gewährleistet ist. Ne? Ja. Wir hatten 2 Minuten noch, Karin. Eine letzte Rubrik, und das ist mir nochmal ganz wichtig, weil diese Folge, glaube ich, einfach vielen auch helfen wird.
Was ich gerne früher gewusst hätte.
Und ich glaube einfach, dass es einfach eine komplette Belastung für die ganze Familie ist. Ne? Mhm. Stell dir vor, es sind noch Geschwisterkinder dran. Und es ist einfach ein so krasses Management, weil derjenige, also die Mutter ja meistens, ne, nachher wechselt man sich ja auch mal ab, in der Klinik ist beschäftigt. So, das heißt, wir brauchen, wenn Familie und Freunde, wenn ihr das jetzt hört, ihr habt gerade selber eine Freundin, die betroffen ist, Essen, Geschwisterkind mit betreuen, ne? Weil das einfach der Mental Load über Wochen sich halt um dieses frühgeborene Baby gedreht.
Ja.
Genau. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das weiß und dass es normal ist, dass da alles piepst und dass ihr da keine Angst haben braucht und so weiter. Und dass es total normal ist, dass ihr diese Angst die ganze Zeit habt und dass es einfach wie so ein Schleier ist, was wir eben gesagt haben. Aber es wird besser.
Genau. So. Das ist auch ein schönes Schlusswort.
Es wird besser.
Es wird immer alles besser.
Was wollte ich sagen? Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass ihr einiges mitnehmen konntet aus dieser Folge. Die war uns ganz, ganz wichtig. Und wir freuen uns, wenn ihr sie teilt, vielleicht auch an Menschen, die betroffen sind, die uns nicht kennen. Und uns vielleicht auch bewertet, damit wir noch mehr gesehen werden, weil uns ist, wie gesagt, ich habe heute so viele Monologe geführt. mir ist es total wichtig, dass wir da weiterkommen, dass wir in dieser Betreuung weiterkommen, weil klar ist es vielleicht, uns hat es jetzt noch nicht betroffen, aber wir können nur besser werden und es werden unsere Töchter, unsere Söhne, die Kinder kriegen, dass wir einfach da einfach noch weiter und toller werden in der Betreuung von Familien, die eine Frühgeburt oder auch ein krankes Kind zur Welt bringen. Also, wir sagen
in diesem
tschüss.
Sinne. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielleicht nächsten Dienstag zurück im Hebammensalon. Macht's gut, ihr Lieben.
Danke.
Schöne Woche. Tschüss.
Der Hebammensalon ist eine Produktion von Studio Trill in Zusammenarbeit mit Karin Dannhauer und Sissi Rasche.
Redaktion: Wynona Pionczewski und Merle Kollett. Sound und Schnitt: Bettina Besken. Vermarktung: Theresa Sawatzki.